Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adeptus Geilmann. Wir sind im Hobbymodus.
Im Hobbymodus, ja.
Wir sind im Hobbykeller auch. Wir sind zu Gast bei mir im Club. Wir dürfen heute hier basteln, weil es ist keiner da.
Ja.
Deswegen haben wir uns reingesneakt und haben Gelände gebastelt, haben Gelände schon testgeburstet. Wir haben ja schon im letzten Podcast darüber diskutiert, was wir jetzt eigentlich machen, noch bis zur 11. Das Ding ist, der Podcast, der wird jetzt am Montag nach Release rauskommen, also am 22. Aber das Geländevideo haben wir ehrlich gesagt keine Ahnung, wann das genau rauskommt. Und eigentlich sollte das so der Lückenfüller sein.
Aber es kommt wahrscheinlich erst
später.
Ja.
Aber wir machen das, damit wir endlich eine Platte haben, damit wir so physische Beispiele zeigen können beim Zocken, also bei so Regelvideos, damit wir potenziell Battle Reports machen können in Zukunft. Da suchen wir gerade noch nach Räumen, wo wir das machen können. Aber das ist auf jeden Fall, wir sind in der Planung, es wird aber noch wahrscheinlich ein paar Monate dauern. Aber es kommt auf jeden Fall früher oder später. Und ja, was geht ab?
Also ich finde unseren Prototypen sehr, sehr nice.
Mhm.
Und wir haben hier einen zweiten, den wir aber noch nicht gemacht haben. Wir haben sehr, sehr viel erstmal zu bürsten. Ich würde sagen, ich hole...
Sollen wir unser Spaßgetränk erstmal aufmachen?
So, und dann hole
ich... Das ist ja jetzt, muss sagen... Es gab ja letzte Folge einen Kommentar. Prost.
Dass wir die Plörre nicht mehr trinken sollen.
Weil wir die ganze Zeit nur aufstoßen davon. Was vermutlich stimmt. Und wahrscheinlich sollten wir die Plörre wirklich nicht trinken. Aber das ist so unser...
Es prickelt einfach.
Das ist so unser einmal die Woche Spaßmoment mit Getränk irgendwie. Das ist so ein bisschen.
Ich
freue mich mehr auf das Getränk als auf den Podcast selber über die ganze Woche.
Dankeschön. Das ist unfassbar schön.
Spaß.
Ich darf hier nicht ranfassen, ich habe ja ein Mikrofon hier.
Ja.
Es ist unfassbar schön zu hören, auch weil wir jetzt auch gerade vor dem Podcast das Thema hatten, dass du halt irgendwie anderen Leuten Textblöcke schickst und bei mir kriege ich immer nur so ein Okay, alles klar oder einfach nur einen Daumen hoch. Und dann sehe ich halt, wie du mit anderen schreibst.
Ich schaue das jetzt nach.
Ach, wunderschön. Das ist total toll. Ich musste auch
letztens
an dich denken.
Das sind ja auch fremdere Leute.
Ach so, ich dachte, das sind
Freunde.
Also du bist
Freunde. Ja schon, guck mal, da habe ich doch drei Sätze geschrieben.
Ja, und das ist mein Blog dazu.
Ja, okay, du hast schon viel. Aber guck mal, wie viel ich da geschrieben habe.
Ja, stimmt.
Also guck mal bitte hier.
Stimmt.
Ich hoffe, ich habe jetzt nichts geleakt.
Hast du was geleakt?
Oh, das muss ich blurren.
Das muss
ich blurren. Da habe ich wirklich was geleakt.
Oh, Ruben.
Das muss ich blurren.
Weil alles, was wir schreiben, ist halt nicht Halligalli, sondern alles.
Und manchmal schicke ich dir so witzige, süße Videos, wo ich den Podcast auf halber Geschwindigkeit gehört habe.
Da freue ich mich,
sehr. Hier sind auch sehr viele längere Texte.
Ja, es war eher so, ich hole jetzt das.
Ja, guck mal, da habe ich dir 1:14 Sprachnachricht geschickt.
Ja, wie gesagt.
Und da habe ich dir den witzigen Sticker von dem Hotdog geschickt.
Und jetzt fangen wir hier an.
Ja.
Und ja, ich bin 100 Jahre alt. Ich merke das auch.
Aber du hast gesagt, PewDieBestion oder wie heißen die ganzen YouTuber vom Podcast?
Ja, okay, ich bin nicht mehr so in touch. Und da kommen wir auch zurück.
Seitdem du beim Öffentlich-Rechtlichen arbeitest, hast du dich verändert.
Das prickelt. Ist sicherlich, gibt es da Gesünderes auf dem Markt, aber deswegen wollte ich sagen, ich bin 100 Jahre alt, ich bin nicht mehr so in touch, mir ist nicht mehr so viel geblieben, ich habe für Familie, Heim und Herz Rauchen aufgehört.
Da können wir gleich drüber sprechen, aber wir müssen kurz Gelände holen.
Wir holen jetzt Gelände, Leute, weil das hier, das sieht ja aus wie, ist ja richtig machbar und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, wir schaffen das heute. Aber ich glaube,
wir haben jetzt auch schon 16 Uhr, ja.
Aber
kurz noch zu einer Erklärung zum Setup. A, wir haben so Funkmikros an. Ich hoffe, dass die Audio passt. Und B, wundert euch nicht, die Lampen, die haben unterschiedliche Temperaturwerte. Also die ist so kaltweiß, so 5500 oder so. Und die ist so warmweiß, ist so 4200 oder sowas. Deswegen sieht es vielleicht ein bisschen weird aus. Und ich bin so ganz warm und Salim ist ganz kalt.
Ja, aber nicht in meinem Herzen für dich.
Ja.
So, hier diese Sachen.
Ja.
Diese Gebäudeteile ist natürlich längst nicht alles. Das ist aber so viel.
Ich würde sagen, wir machen jeder so zwei Stück.
Und ich glaube, wenn wir jetzt hier alles aufbauen würden, dann wäre hier so eine Gebäudekulisse und ihr würdet uns nicht mehr so richtig sehen. Das heißt, wir fangen hier mal an Und dann holen wir uns immer Neues, weil wir haben eine gesamte zerstörte Ruinenstadt. Ich habe richtig, richtig Bock. Wir haben es auch nochmal testweise aufgebaut und wir haben mal so ein Bild gekriegt und ich...
Ich poste das auch. Ich habe das wahrscheinlich jetzt schon auf Steady gepostet. Weil ich habe noch ein Foto gemacht.
Erstens habe ich das erste Mal in meinem Leben so richtig ein 11. Edition Layout gesehen mit allem drum und dran. Hatte direkt Bock zu zocken, hatte direkt so ein Gefühl von, ich glaube, die 11. wird so gut aussehen, wie noch nie Warhammer ausgesehen hat. Also unfassbar. Dann ist mir nochmal aufgefallen für alle, die da draußen, die sich Gedanken gemacht haben, wie das jetzt sein wird mit Gelände und welches Gelände ich nehme. Durch diese Geländezone ist uns aufgefallen, ob ihr da eine Röhre hinstellt, ob ihr da Bäume hinstellt, das ist völlig egal.
Ja.
Das heißt, ihr könnt richtig, richtig geilen Shit machen.
Also ich glaube,
das
so
wird nur nice.
Wie ich schon mal vor ein paar Wochen gesagt habe, ich glaube, wenn du so das perfekte Turnier-Layout, sagen wir mal, haben willst, dann ist, was wahrscheinlich da wichtig ist, ist, dass du dir Ruinen richtig hast.
Mhm.
Also dass die halt
natürlich
quasi die, ne, die Els quasi auf der richtigen Seite sind, die kleinen. Die kleinen Seiten vom L. Das ist, glaube ich, schon relevant. Aber es ist nicht so relevant, dass ich sagen würde, jeder zu Hause sollte das so haben. Ich würde sagen, auf dem Turnier wäre das schon cool, wenn das Gelände quasi so akkurat wie auf dem Layout ist. Für zu Hause ist es wirklich ziemlich egal. Ihr könnt da auch eine riesige Kathedrale in die Mitte stellen oder irgendwas. Und da kann man, glaube ich, schön spielen.
Aber ich rede gerade jetzt, das, was du sagst, ist ja völlig richtig. Das wird man auch sehen, wenn ihr euch mal so ein Layout reinzieht. Aber es gibt ja diese länglichen Geländezonen, die ja nur Sichtblocker sind, wo auch nichts drin stehen kann. Ja. Und dort könnt ihr euch
genau
echt austoben.
Da ist es wirklich total
egal. Da ist es völlig egal. Also ich rede von diesen länglichen Sichtblockern.
Ja.
Und weil da sowieso nichts stehen darf, kannst du dort Bäume hinstellen, du kannst da Statuen hinstellen, Röhren, alles, was du willst, kann dort stehen. Und da kannst du wirklich eine Varianz reinbringen, du kannst eine kaputte Stadt machen, wo dann irgendwie da noch Teile vom Park rumstehen mit ein paar Bäumen. Also da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Irgendwie ein Dschungel Thema, wo du da so Dschungelbücher hast und dazwischen so ein paar Aztekentempel. Also ich glaube, das wird eine richtig, richtig schöne Edition, was so Optik angeht. Also als ich vor der Platte stand, dachte ich mir, geil.
Also ich glaube, gerade so zum Casual-Spielen hat man wirklich sehr viele Freiheiten.
Ja.
Und ich würde euch da auch echt empfehlen, ich habe das auch letztens, ich glaube, es war in einer Instagram-DM oder sowas, hatte jemand geschrieben, dass er auch in eine Radiant Ruin Maelstrom-Kampagne reingeht. Ich glaube, für sowas ist die Edition wirklich Chef's Kiss. Also,
ja.
Das wird, glaube ich, schon sehr cool. Wir können ja mal noch kurz erzählen. Ich hatte ja in dem Short gefragt, wie wir die Platte machen sollen. Und wir haben so ein bisschen Vorschläge uns angeschaut. Und wir haben uns jetzt am Ende für so überwucherte Stadt entschieden.
Mhm.
Also wir machen halt so diese Ruinen. Und da packen wir dann am Ende so ganz viel so an so verschiedenen Streu drauf und sowas und so Aquariumspflanzen. Dann hat es so ein bisschen so ein Last of Us Look.
Ja, also ich habe direkt, Ruben hatte mir das gezeigt, so mit dem Überwucherten. Und ich muss auch gestehen, ich habe da noch nicht dran gedacht. Also ich habe, ein Teil davon ist so mein Privatgelände. Der restliche Teil ist Killzone
Volkus.
Können wir dazu sagen, also das eine Gelände ist von der Hachette Imperiums-Reihe. Die habe ich nämlich komplett zu Hause gehabt. Deswegen auch Reaktoren und so Tubes.
Ja.
Man muss aber auch sagen, das Volkus-Gelände ist streckenweise 1:1 das von der Hachette-Reihe.
Ja.
Also wir müssen dann auch gucken, wie wir es am Ende ausklamüsern.
Eine Zwischenfrage kurz.
Ja, bitte.
Kannst du dich damit anfreunden, wenn wir das so ein bisschen dezenter machen auf den Flächen?
Ach so.
Als bei dem Kleinen.
Weil ich wollte da richtig reingehen.
Weil ich so finde das so eigentlich ziemlich cool, wenn da jetzt noch ein Highlight drauf kommt.
Aber dann wird's halt sehr dunkel.
Ja.
Deswegen habe ich gedacht, dass wir die... Es geht mir um die Flächen, weil bei dir sind die Flächen halt schwarz geblieben.
Weil das finde ich eigentlich ganz geil. Weil ich glaube, da werden die Washers später sehr cool drauf aussehen.
Okay. Weil wenn du, mach mal das Helle drüber.
Ich mach mal einmal das Helle auf die Fassade drüber.
wo war ich stehen geblieben? Genau, das heißt, einmal Vulkus und einmal Volkus. Das Vulkus und einmal das Hachette. So schwer ist es nicht, Vulkus, aber ich krieg's nicht geschissen. Das ist eine Platte. Also ich war auch überrascht, wenn ihr mal dieses Hachette-Gelände euch reinzimmert im Internet, dann habt ihr ein Gefühl von, das ist mehr als eine Platte, mehr als eine halbe Platte. Ich dachte, es wäre eine halbe Platte, aber wenn man es dann mal so aufbaut, muss man es einfach nur ergänzen und dann ist so eine Vulkus-Box perfekt. Oder du holst dir zweimal die Vulkus-Box und dann hast du praktisch einmal komplett das.
Also ich glaube, zweimal Vulkus geht auch super.
Ja, voll. Und zu unserem Farbschema, also wir haben das jetzt schwarz, Chaos Black grundiert, aber wirklich üppig, dass es richtig schwarz ist.
Ja.
Und jetzt gehen wir gerade mit einem Field Blue im Bürsten drüber. Dann wird das so dunkel blaugrau. Der Ruben macht jetzt eine Version, die ein bisschen dezenter ist. Ich habe die jetzt schon ein bisschen geschlonster. Und wir halten die dann mal aneinander. Und dann gehen wir noch mit Akzenten drüber mit einem Blue Gray Pale.
Im Endeffekt einfach die Farben von den Red Corsairs.
Wollte ich gerade sagen. Das, was
das
der
Schwarz Ruben, von den Red Corsairs.
Der Ruben hat uns die...
Nur, dass wir hier halt gar nicht geairbrushed haben.
Der Ruben hat uns die Red Corsairs Trims geschenkt. Er hat die frohe Botschaft verkündet und ich habe es direkt übernommen für meine roten Corsairs, weil es sieht einfach saugut aus. Und in dem Moment habe ich mich auch so ein bisschen in die Vallejo-Farben verliebt. Und
ich muss wirklich sagen, ich war am Anfang nicht so begeistert von den Model-Color-Farben.
Mhm.
Weil ich habe viel mit AK gemalt.
Ja.
Und mit denen kam ich sehr gut klar. Und ich habe mich jetzt aber so an Model-Color gewöhnt, weil die sind so ein bisschen... die AK-Farben, die trocknen etwas schneller.
Mhm.
Und die Model-Color-Farben, die bleiben so ein bisschen länger feucht. Und die sind so generell so ein bisschen besser so zum Glazes anmischen und so. Und ich bin ja gerade erst dabei, so meine neu gewonnenen Malskills zu erkunden. Also da kann ich jetzt noch nicht so intensiv was zu sagen. Aber es fällt mir sehr leicht mit denen. Ich wüsste jetzt nicht, ob es mir das mit zum Beispiel Citadel-Farben so leicht fallen würde. So zu glazen und sowas.
Ich habe das Gefühl, die töten meine Pinsel zu schnell.
Die Vallejo-Farben?
Vallejo-Farben. Ja. Die haben eine andere Konsistenz. Die sind dick. Und ich bin immer ein großer Citadel-Verfechter gewesen. Und hab das halt auch immer noch. Viele Farben benutze ich da auch noch. Also ich bin jetzt nicht komplett umgestiegen, merk aber auch, ganz viele Farben, die sind einfach intensiv. Die muss man ein bisschen mehr mit Wasser verdünnen. Die gehen, alle, die ich bisher getestet habe, wunderbar durch die Airbrush. Das muss man auch sagen. Man muss aber...
Sieht fast gleich aus, oder? Das
sieht fast gleich aus.
Ja.
Also...
Ja, dann machen wir das einfach weiter.
Wir machen das weiter so.
Also vielleicht nehmen wir uns vor, dass... du ein bisschen dezenter bist und ich ein bisschen rougher bin einfach.
Okay.
Weil du bist ja ein bisschen, du warst ja bei dem Kleinen warst du sehr eifrig, glaube ich. Und ich glaube, da kannst du ein bisschen weniger machen.
Okay.
Weil so finde ich es auch, so wie du es jetzt hast, ist es fast so, wie ich es habe. Also so
ja, ich würde es so lassen und würde jetzt mit dem Helleren reingehen.
Achso, du hast noch gar nicht das Hellere. Ich habe schon das Hellere.
Das ist schon, ach, du bist schon mit dem Pale.
Ja.
Uiuiuiui. Da muss ich jetzt hier mal... Ah, da hast du es. Ja, die sind ein bisschen dickflüssiger.
Nee, das ist viel Blue. Achso, da ist er auf der Platte, ja.
Genau. Die sind ein bisschen dickflüssiger. Und du musst die stark mit Wasser verdünnen, aber die trocknen auch weird aus. Also bei einem Citadel habe ich eigentlich immer das Gefühl, so wie du Citadel aufträgst, so ist es dann am Ende.
Ja.
Und bei dem Vallejo ist es so, ich trage das auf und dann denke ich mir auch bei dem Rot ganz oft so, boah, sieht das doof aus.
Ja.
Und dann gehe ich nach einer Stunde wieder an den Maltisch und denke mir so, ja, ist super nice getrocknet.
Man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, habe ich das Gefühl, mit denen zu arbeiten.
Und
aber ich finde, die an sich sind, also die sind Preis-Leistung super, die sind günstiger als Citadel.
Mhm.
Die sind im Dropper-Bottle. Ich mag so generell, dass die relativ schlicht sind irgendwie so. Ich finde die optisch irgendwie ansprechend. Also ich glaube, das ist schon so meine Farbrange. So.
Ja.
Und Model Color und Game Color ergänzen sich halt super, weil beim Game Color hast du halt diese geil knalligen Töne, wie zum Beispiel auch bei den Red Corsairs das Scarlet Blood, was so als Finish ist, wenn du sagst, du willst es knallig haben. Und beim Model Color hast du so diese ganzen etwas gesetzteren, erdigeren Töne, so zum Beispiel die braunen Töne beim Model Color sind total geil, da gibt's mega viele. Ich bin großer Fan von dem von Khaki von Model Color, weil man das total geil zum Highlighten von also alle möglichen braunen Flächen benutzen kann und so.
Ich freue mich total auf die Orks, weil ich habe ja, wie gesagt, bei dem Garrex Gatter, nee, Cutter Garrex von den Masters of the Maelstrom, der hat ganz viele Trophäenköpfe und ein Trophäenkopf hinten ist ein Ork-Kopf. Und da habe ich das, habe ich mir Ork-Skin, die Ork-Skin, komplette Ork-Skin-Reihe von Vallejo geholt, habe die aufgetragen und das ist so knallegrün geil. Also es ist wirklich so schön.
Das ist Game-Color, ne?
Ich glaube schon, ja. Das ist so schön, dass ich mich richtig freue. Ich hoffe, dass das auch gut durch die Airbrush geht. Einfach Orks zu malen. Also dies mit den Farben zu malen macht einfach unfassbar viel Spaß.
Ja.
Wo ich leider jetzt gerade noch nicht so ganz überzeugt bin, ich habe die Pro Acryl Metallics genommen, also Dark Metal und
von denen bin ich komplett weg.
Pass auf.
Ja.
Hab damit meine ganzen Ultramarines gemacht, hab damit Cities of Sigma, also seit Jahren benutze ich das.
Ja.
Die sind aber ständig ausverkauft, also da musst du wirklich auch vor, wenn die Flasche sich zu Ende neigt, muss ich praktisch schnell reagieren, weil sonst sitze ich auf dem Trocknen.
Die sind auch verhältnismäßig teuer.
Genau. Ich habe die auch schon aus UK importiert, als es mal wirklich, als es so eine Knappheit gab. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du guckst jetzt nach einer Alternative. Und wollte auch was nicht jetzt irgendein Metall nehmen, was so komplett aus der Reihe tanzt, wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt ab sofort Ultramarines male nochmal, dann fällt das komplett raus. Und da habe ich mir Dark Gunmetal von Vallejo geholt und Gunmetal als nächster Ton und Silber als letztes Highlight.
Ja.
Und habe das mal aufgetragen und das ist ja wirklich sehr glitzernd.
Ja.
Das ist wirklich, da sind wirklich richtige Glitzerpigmente drin. Habe das aufgetragen und fand es super unnatürlich. Dachte mir, ach, das ist, was ist denn das für ein Scheiß? Dachte mir, okay, du machst jetzt einfach weiter. Und ich wollte mich mal so ein bisschen an so einem, also non-metallic malen habe ich mit Gold probiert oder erlernt. Und wollte das auf Silber halt ummünzen, die Art und Weise, wie du non-metallic malst.
Ja.
Nur, dass du es mit True Metallic machst. Und da habe ich das Silber benutzt oder das Gunmetal für die Axt von Garrix und die Axt von Euron Blackheart.
Ja.
Und habe dann aber noch ein bisschen rumgespielt mit so Washes und mit auch von Citadel, das da gibt es so einen Contrast Paint, ich glaube, das heißt Skaven irgendwas?
Skaven bleibt Dinge, Dingsch.
Irgendwie so. Ich muss noch mal gucken, wie es richtig heißt. Das macht so einen richtig schönen Track.
Ja.
Und dann habe ich das so ein bisschen gemalt, so diesem Non-Metallic Metal-Style-Ding. Und dann ist es wieder ausgetrocknet und jetzt bin ich übelst zufrieden mit den Äxten. Und sag mal, okay, das ist nice. Aber es ist weird aufzutragen und am Anfang dachte ich mir, ich habe komplett reingeschissen. Ich nehme das mal. Ja, man sieht schon einen Unterschied vom Bürsten. Also, ich gehe halt ein bisschen mehr in die tieferen Flächen deswegen.
Ja.
Weil du hast jetzt hier das schwarz gelassen, nur die Oberfläche.
Ich finde das ganz geil, weil das ein bisschen cleaner ist.
Ja, bei dir ist es cleaner. Bei mir geht halt hier das so ein bisschen rein. Ich glaube, wenn es am Ende auf der Platte steht und wir haben alles fertig, ist es scheißegal.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst. Ich werde mich ein bisschen zügeln.
Geht auch schneller dann.
Ich finde es aber auch ganz geil, wenn es nicht ganz so... Aber guck mal, wenn du dir das jetzt so an... Du siehst einen Unterschied, ja.
Ja.
Aber dann haben wir halt diese dunklen, schwarzen Fassaden. Hier hast du es auch gemacht. Hier, das, da ging es ein bisschen rein. Okay, da haben wir... Und hier habe ich ein bisschen eskaliert, das stimmt. Hier.
Ja. Da hast du aber auch wirklich eine Stunde dran rumgebürstet fast.
Eine Stunde?
Nee, aber es war lang.
Du hast
schon sehr viel reingebürstet.
Ich habe ein bisschen Angst, dass es zu dunkel wird. Aber ich mache die Lampen...
Nein, das wird 100% nicht zu dunkel. Vertrau mir.
Okay.
Weil wir gehen ja noch mit den Pigment Washers dran. Das gibt nochmal eine coole Farbe rein. Und es wird ein richtig geiler Kontrast zu den grünen Pflanzen. Das verspreche ich dir. Weil wenn es zu hell ist, dann ist der Kontrast zu den Pflanzen so von der Helligkeit nicht hoch genug.
Wir machen die grünen Pflanzen. Ich mache, nur damit ihr schon mal abgeholt seid, ich mache die Türen und die Schläuche, also die Rohre auf dem Gelände, mache ich rot.
Ja.
Die Etagen werde ich rot machen. Aber ich werde die rot machen und dann werden wir mit einem Silber, also vielleicht mache ich das dann auch einfach zu Hause. Müssen wir mal gucken.
Ja.
Ich werde das rot machen und werde aber dann so Silber so leicht drüber tupfen und bürsten, damit das so ein bisschen aussieht wie abgeplatzte
ja.
Metallfarbe. Das wird rot. Dann werden die Türen rot. Diese Gitterfenster werden rot. Und dann werden wir eventuell, das haben wir aber noch nicht, das müssen wir noch auswürfeln auf die 4+, würde ich Aged Metal die Trims machen.
Ja.
Aber da hatte Ruben schon richtig gesagt, das ist halt ein Sack voll Arbeit.
Also ich glaube, ich bin ehrlich,
ja.
Lass uns super gerne ein paar Aged Metal Details machen.
Ja.
Aber lass uns den Trim vielleicht nicht machen.
Aber wird das, guck mal, wenn du hier diese Trims hast und ja. das wird Aged Metal, das sieht ja. doch geil aus.
Das sieht cool aus, aber wir haben ja auch noch viel Akzente durch die Pflanzen später. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann eh ein bisschen untergeht.
Die Schädel werde ich auf jeden Fall schädeln.
Die darfst du machen, ja. Das erlaube ich dir.
Also rot die Schädel, dann alle Lampen, selbst die kaputten Lampen würde ich blau sprühen.
Ja.
Dann Kupferkabel natürlich, aber die sind klein. Das sind halt so diese ganzen Kabel, die ich noch von Boarding Action kenne.
Ja.
Ja, also, vielleicht mache ich erstmal das und wenn das mal das und
schau dir das mal an, weil ich glaube, dass die anderen ja. Metallakzente, weil auf dem unserem Beispielbild mhm. sind die ja auch nicht angemalt, die Trims quasi, diese
ja,
Gebäudetrims.
Ja.
Und da sah es ja super cool aus.
Ja.
Und ich glaube, dass es vielleicht sogar ein bisschen geiler ist.
Okay.
Aber ja, wir probieren rum. Wir probieren rum.
Wir probieren rum.
Wir können gleich mal ein bisschen in ein Thema reingehen. Ich mache hier noch einmal die helle Farbe drauf, weil ich habe ein kleines Thema mitgebracht. Bis dahin können wir aber noch kurz weiter über das Gelände sprechen.
Oh, das wird gerade ein bisschen viel hier.
Wir waren heute Ramen essen im Takeso. Und da wir ja auch, also der ein oder andere Zuhörer vermisst ja die kulinarischen Elemente in meinem Content. Wir haben ja früher bei 2++ mit dem Flojo immer das Turnieressen bewertet.
Mhm.
Und ich kann schon mal so viel sagen. Ich glaube, habe ich das schon mal erwähnt? Das habe ich im Steady-Video, glaube ich, erwähnt. Der Flojo, der wird nächste Woche mal mit mir eine Runde 40k testen zur neuen Edition.
Mhm.
Und dann werden wir eine Sonderfolge 2++ aufnehmen. Also für alle alten 2++ Enjoyer. Wir machen nochmal ein kleines Revival. Und wenn Flo Spaß an Warhammer hat, dann kommt er sicher auch mal wieder auf das ein oder andere Turnier mit. Und dann kann man hin und wieder mal ein kleines 2++ Special machen. Also hoffe ich, dass er da Bock hat. Und ja, nächste Woche werden dann auch die ersten Spiele gezockt.
Oh, ich habe so Bock. Weil ich habe ja jetzt noch echt gar nichts, also ich habe alles nur gelesen. Also ich habe noch nicht, viele haben ja jetzt schon mal angefangen, so ein bisschen zu testen oder halt das, was sie halt schon so an Infos hatten, schon so auszuprobieren.
Also ich muss sagen, ich finde das cool auch. Also ich bin kein Front an die Leute, die getestet haben. Aber was mich jetzt gerade in den letzten Tagen so ein bisschen genervt hat, also ich meine, zum Zeitpunkt des Podcasts ist das ein bisschen veraltet, weil das ist ja jetzt schon die Armageddon-Box draußen und jetzt müsste ja alles da sein. Morgen kommt die App endlich, da bin ich sehr gespannt drauf.
Oh ja, 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 ich auch.
Das App-Update, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Was wollte ich sagen? Genau, was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass so viel überanalysiert wurde.
Ja. Ja.
Gerade die letzten Tage. Ich meine, wir haben auch dauernd Content dazu gemacht, viel darüber gesprochen. Aber ich war jetzt an so einem Punkt, wo ich so war, das muss jetzt einmal rauskommen. Also ich bin jetzt so, ich bin jetzt durch mit dem Hype. Ich will jetzt anfangen, ich will jetzt zocken. Ich habe jetzt keine Lust mehr nachzudenken und habe jetzt mich erstmal so ein bisschen zurückgenommen. Und es wurde aber gerade bei Reddit oder in Discord oder so, wurde super viel über Punkte diskutiert, obwohl noch keine Punkte draußen sind. Und da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, Leute, jetzt wartet doch noch die 3 Tage ab, bis die Punkte da sind. Und stand jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, kommen die Punkte morgen. Und da bin ich sehr froh. Ich hoffe, dass dann auch der Rules Appendix da ist, aber müsste eigentlich, weil der ist ja in der müsste ja in der App drin sein. Und dann ist das Spiel endlich ganz da.
Ja, ja. Ich bin auch, ehrlicherweise bin ich kein großer Freund von, oder anders aufgezogen. Wir haben natürlich auch Bedenken gehabt von Anfang an, haben die auch geäußert und das finde ich auch gar nicht schlimm. Also wenn man das sich anguckt und dann sagt, oh, ich glaube, das wird mit den Detachments irgendwie schwierig ja. oder das finde ich jetzt nicht so nice. Das kann ich alles total verstehen. Wo bei mir so ein bisschen das Verständnis dann aufhört oder was ich dann halt immer ein bisschen anstrengend finde, ist, wenn so Leute Sachen im Vornherein verteufeln oder sagen, okay, ab jetzt ist meine Fraktion totarsch. Ab jetzt ist ja. halt vorüber und vorbei. Und das wird die schlimmste Edition von allen, weil Beschussarmeen können gar nichts mehr. Ja. Und die Nächsten sagen, ja, aber mein Nahkampf und wenn mein Rhino dann zerplatzt, dann ist meine halbe Armee tot.
Ja.
Wo ich mir dann denke, ja, spielt das Spiel erstmal, dann wird sich ja alles irgendwie rauskristallisieren.
Ja.
Und dann gucken wir mal, was wird.
Das habe ich ja auch, also sorry, ich will jetzt gerade gar nicht unhöflich sein, ich suche mir nur gerade meine Stichpunkte raus für das Thema gleich. Aber das habe ich ja auch so ein bisschen versucht mit dem das habe ich ja auch ein bisschen versucht mit dem Nahkampf versus Fernkampf Video zu machen.
Ja.
Dass ich so ein bisschen aufzähle, hey, es gibt Buffs, aber es gibt auch Nerfs. Und am Ende des Tages ist es jetzt nicht so skewed in eine Richtung. Es ist nicht so schlimm. Mhm. Es ist nicht so, es sieht nicht so düster aus für keine von beiden Seiten. Es gibt halt einfach nur Veränderungen. Und mit den Veränderungen, da muss man halt mal gucken, was wird. Es wird bestimmt am Anfang Dinge geben, die sich auf den ersten Turnieren als broken herausstellen.
Mhm.
Aber da haben ja auch schon im Warhammer Community Artikel haben sie auch schon angekündigt, es wird dann jeden Monat die Möglichkeit zu einer Anpassung geben. Und ich bin da insgesamt sehr zuversichtlich.
Ja.
Ich glaube, du musst mal, vielleicht ziehst du deine Kette aus, weil die hat sich so im Mikrofon verfangen.
Oh.
Ein bisschen, die ist auch so, die ist auch so dazwischen. Ah! Jetzt wird es bestimmt ganz laut, wenn du da. Ich checke das mal, sonst schneide ich das weg, wenn das zu laut ist. Ja, perfekt.
Ja, das finde ich immer super schwierig. Also, dass man irgendwie investiert ist, verstehe ich. Wenn man irgendwie eine Armee zu Hause hat, da viel Geld und Zeit investiert hat und irgendwie Angst bekommt, dass das nicht mehr spielbar ist oder doof ist, kann ich alles verstehen.
Aber was ich immer gerne sage, und das ist, glaube ich, für, das kann man sich bei vielen Dingen im Leben, nicht nur bei Warhammer, zu Herzen nehmen. Man kann sich immer noch ärgern, wenn es dann soweit ist.
Ja, ja.
Also, so dieses, quasi sich sehr viele Sorgen machen, vorher sehr viel rumüberlegen, das sehr zerdenken. Das hilft in den seltensten Fällen wirklich weiter. Und gerade bei sowas jetzt wie einen, neue Edition von einem Spiel, einfach mal auf sich zukommen lassen, einfach mal ausprobieren. Wenn es dann scheiße ist, dann kann man sich gerechtfertigt später drüber aufregen. Aber erstmal abwarten, erstmal den Ball flach halten und schauen, wie es wird.
Das habe ich mir auch gedacht jetzt bei dem so im Vornherein. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich für das Huxley ins Hintertreffen gerate, insofern, dass ich ja noch viel zu bemalen habe von meinen roten Korsaren. Ich habe mir aber jetzt auch nichts dazu geholt. Ich wollte jetzt nicht irgendwie 3D-Pfeiler kaufen, falls sich da noch was ändert.
Ja.
Und außerdem gab es sie jetzt auch lange Zeit nicht. Das heißt, ich war da so ein bisschen auf Halde und habe dann angefangen mit so ein bisschen Punktepuffer, weil ich mir schon ahnen konnte, okay, ein bisschen was wird teuer. So ein D-Pfeiler wird auf jeden Fall teuer. So. Das haben sie jetzt auch im Warhammer Community-Artikel angekündigt. Habe ich da so ein bisschen Platzhalter gemacht und habe dann aber auch gemerkt, dass ich angefangen habe mit die Mission. Oder nee, ich meine die Force Disposition. Okay, dann muss ich jetzt irgendwie noch die Einheit mit dazu nehmen. Und die Einheit. Und irgendwann mal habe ich mich selber ausgebremst und mir gedacht, hast noch nicht eine einzige Runde gespielt. Du hast noch nicht einmal irgendwie alles von dem Spiel gesehen und du fängst jetzt schon an zu überlegen, was, wie, wo. Und da habe ich mir dann selber auch einen Stopp reingehauen und mir gedacht, komm.
Gerade bei so Armeelisten und so ist es auch immer ganz gut, wenn man einfach erstmal mach erstmal das fertig, was du hast, zock erstmal eine Runde und man muss es jetzt nicht sofort so min-maxen und es so zerdenken. Das habe ich viel zu oft gemacht und am Ende hat es mir nie genützt eigentlich. Außer, dass ich mir ultra viel Stress gemacht habe. Aber apropos Huxley, ich würde einmal kurz mein Thema abarbeiten und dann kann ich mich danach wieder aufs Bürsten konzentrieren. weil einmal kurz zum Huxley in Berlin, wo wir am Start sind, da werden wir auch noch ein Ticket verlosen, denn die haben, die Orga hat uns ein Ticket zur Verfügung gestellt, vielen Dank an der Stelle, und das werden wir im Laufe dieser Woche planen, wo wir es unterbringen. Aber checkt das auf jeden Fall schon mal aus, das Turnier, wenn ihr da Bock drauf habt, in Berlin am, das müsste der 22. bis 24. August sein, weil ich guck mal kurz genau nach im Kalender. Das vorletzte Augustwochenende.
Das Huxley.
Ja.
Ist das 21.
Ist der 21. bis 23.
Bis 23. August.
Genau. Ja. Genau, da haben wir noch ein Ticket zu verlosen. Da überlegen wir uns gerade noch genau, wie wir das einbinden, weil wir quasi diese Woche, also für uns nächste Woche, aber für euch diese Woche einiges zu Armageddon machen. Und da können wir auch schon mal verraten, wir haben auch eine Armageddon-Box haben wir zum Verlosen.
Ja, da habe ich mich sehr gefreut. Dass
und da überlegen wir gerade auch noch, was wir dafür machen. Die wollen wir natürlich irgendwie, da wollen wir natürlich irgendwie eine coole Aktion machen. Dazu aber mehr später diese Woche. Weil, Thema Turnier, ich will mit dir kurz über das Krefeld-Major reden.
Ja.
Von der German Major Series, weil da werde ich auch dieses Jahr wieder hinfahren zum Zocken. Da war ich letztes Jahr schon. Und
hätte ich ultra Bock, aber das ist genau das Wochenende, wo ich nach Hause komme. Und das heißt, wenn du die ersten Runden schon gezockt hast, werde ich gerade mit Sack und Pack zu Hause wieder einrücken.
Vom Urlaub aus.
Vom Urlaub und das ist super ärgerlich. Also wenn es irgendwie, wenn ich einen Tag früher zurück gewesen wäre, wäre ich mitgefahren, weil es auch nicht weit weg. Ja. Also hätte ich richtig Bock gehabt.
Aber an der Stelle auch ein paar Infos, weil ich habe ein Ticket zur Verfügung gestellt bekommen. Und da werde ich dann auch wieder eine kleinen Vlog drehen. Und wenn ihr vielleicht auch darauf Bock habt, checkt mal in der Videobeschreibung den Link aus zu den Tickets. Denn das wird eines der ersten richtig großen Turniere in der 11. Edition. Mhm. 164 Spieler Platz sind für 40k. Es gibt aber auch 36 Plätze für AOS und 24 für Killteam. Es gibt sogar ein kleines Killteam-Turnier. Und genau, es wird schon komplett mit der 11. Edition gespielt. Auf der Website findet ihr da auch schon Regeln zu den neuen Layouts und Missionen.
Mhm.
Und die German Major Series hat ja so eigene Geländesets, die sind jetzt auf die 11. Edition aktualisiert und da gibt's dann auch dazugehörige Regeln, also da könnt ihr euch jetzt, wenn ihr hinfahrt, schon mal das Rules Pack reinfahren und außerdem gibt es jetzt einen neuen Zeitplan mit 3,5 Stunden pro Runde. Und das finde ich sehr edel.
Nee, erzähl weiter, verzeihung.
Achso, das finde ich sehr edel, weil das macht's einfach entspannter. Ich weiß gar nicht, irgendwo war ich dieses Jahr auch, wo es 3,5 Stunden Runden gab. Und das war schon sehr komfortabel. Also das finde ich eine sehr gute Änderung, gerade mit der neuen Edition, wenn man mal öfter was nachgucken muss. Genau, Tickets kosten 135 Euro. Da ist dann zweimal Mittagessen drin und ihr könnt einfach kostenlos in der Location parken. Das ist so eine Eventhalle, sowieso für Hochzeiten und sowas.
Und das Allerbeste, das erste, es ist das erste große Turnier, oder?
Ich will ja jetzt niemanden unter den Bus werfen.
Ach so, okay, dann ist es vielleicht
eine... Ich bin mir nicht sicher, aber es ist eines der ersten.
Es ist eines der ersten Turniere. Das heißt, wenn ihr da wart, könnt ihr danach nach Hause gehen mit eurer Armee und dann könnt ihr wirklich sagen, okay, Beschuss ist tot, Nahkampf ist Beste oder andersrum.
Und also ich war ja letztes Jahr auch schon beim Krefeld Major und mir hat es sehr gut gefallen. Die Location ist angenehm, dadurch, dass es auch so eine Eventhalle ist, ist es nicht so... Es ist nicht so krass laut, man kann sich gut verständigen, man hat gut Platz an den Tischen. Das Essen war sehr nice, weil das ist so so eine Halle für Veranstaltungen halt. Und das Essen ist so leicht türkisch angehauchtes Catering. Und das war fantastisch lecker. Also ich habe...
Was ist leicht türkisch angehaucht?
Also es ist nicht straight up quasi so, du hast jetzt halt türkisches Buffet. Und hast nur türkische Gerichte, sondern zum Beispiel, es gab am zweiten Tag so eine Art Rindergulasch, aber es war nicht so quasi wie ein deutsches Gulasch gewürzt, sondern das war ein bisschen einfach quasi so geschmacksmäßig ein bisschen orientalischer. Und die Beilage war so Reis. Und bei türkischen Gerichten ist ja öfter mal in dem Reis auch so ein paar so Reisnudeln drin. Weißt du, was ich meine? Du hast so quasi diesen normalen
gibt's auch im arabischen
Short Grain Reis und dann hast du so hin und wieder mal so ein Nüdelchen.
Ich weiß.
Mit drin,
ich
weiß, ja.
Scheiße, Salim, ich hab also ohne zu viel zu beraten, habe ich in meiner Jugend vielleicht das eine oder andere
Nudelreis gegessen.
Ja.
Und das finde ich mega geil.
Ja, ist voll lecker.
Und deswegen meine ich so, du hast jetzt quasi kein Kebab-Buffet so,
ja.
Aber du hast halt so Elemente aus der türkischen Küche oder so vielleicht auch einfach arabischen Küche,
ja.
Die da untergebracht waren in dem Catering.
Ja, voll gut.
Und das fand ich sehr stark, weil so, ich finde, deutsches Catering ist oft Arsch einfach. Also ich meine, du bist ja auch, kommst ja auch aus der Medienbranche.
Ja.
Wie ist Catering so bei dir, bei Aufzeichnungen?
Ich habe alles erlebt. Also ich muss immer dazu sagen, ich mochte es nie, wenn Kolleginnen oder Kollegen irgendwie sich so krass echauffiert haben, weil ich mir dann auch immer so ein bisschen dachte, Leute, ihr kriegt hier kostenlos Essen. Klar ist das irgendwie auch gesetzlich verankert, wenn du irgendwie dein halbes Leben dort verbringst, dass du halt versorgt wirst.
Wäre schon gut, wenn man da nicht noch Meal preppen muss, wenn du 14 Stunden am Set warst.
Ja, das ist klar, dass das auch irgendwo, will ich jetzt auch nicht duckmäuserig sagen, danke, oh Herr, das für die Gaben. Aber ich finde halt auch immer so, Leute in anderen Berufen sind auch viel auf Arbeit und die haben nicht dieses Privileg, irgendwie Essen zu bekommen und sich da wegen jedem Reiskorn zu beschweren, finde ich ein bisschen drüber.
Ja.
Das fand ich nie cool.
Ich finde, es ist so ein starkes Kommt drauf an. Da muss ich einmal kurz einhaken.
Okay.
Weil so eine, also ich finde, es gibt schon Leute, die da sehr picky sind und sich dann krass beschweren, weil sie irgendwie halt keine Ahnung. Also ich finde, das ist gerade oft bei, ich meine, ich bin ja selber kein kompletter Vegetarier.
Mhm.
Also ich versuche im Alltag nicht so viel Fleisch zu essen, aber ich esse schon auch mal Fleisch. Aber was mich zum Beispiel oft nervt bei Leuten ist, wenn es so, wenn sie Fleisch essen und dann gibt es beim Catering an dem Tag mal ein Fleisch, was sie nicht mögen, aber die sträuben sich dann so krank davor, einmal in ihrem Leben an einem Tag die vegetarische Option zu nehmen.
Ja, das ist sowieso ein Grauen, ja.
Und da bin ich dann so, ja komm, da musst du dich jetzt nicht so aufregen, du kannst doch einfach,
das meine ich,
wenn du, sagen wir mal, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn es Fisch gibt und du magst halt keinen Fisch, dann nimm halt das Veggie-Schnitzel irgendwie,
so bring ist dich doch nicht um.
Völlig fein, so.
Genau.
Morgen gibt's dann wieder das Schweineschnitzel und dann kannst du dir das wieder reinfahren, so ist doch kein Step einen Tag. Das stört mich halt, wenn Leute sich so darüber echauffieren, weil ich habe da schon sehr gutes Catering erlebt, was aber halt ein bisschen eine kleinere Auswahl hatte. So.
Also ich habe ein konkretes Beispiel. Ich hatte eine Produktion, das war auch heftig. Wir waren da wirklich 3 Monate, das war hier in Köln, also wir waren im Inland und die Produktion lief aber auch von früh bis spät und da hatten wir Frühstück, Mittag und Abendbrot. Also wir hatten eine komplette Verpflegung, es war super krass und früh war ein Buffet mit Rührei und Brötchen.
Ja.
Also kommst auf Arbeit, kriegst erstmal Rührei und Brötchen. Ich war halt im Himmel, so, es war meine erste Produktion. Ich fand es überkrass, da so komplett versorgt zu werden. Es war super lecker und es gab die Option, bei dem Buffet auch Müsli zu nehmen. Es gab Obst und halt so Melone-Apfel-Buffet wie im Hotel.
Ja.
Also wirklich, machst du nichts, kannst du nichts sagen. Natürlich war das jetzt nicht so, klar war das jetzt nicht irgendwie der knackigste Apfel, der da drin lag.
Ja.
Aber hey, mein Gott. Und ich hatte da wirklich Kolleginnen oder eine Kollegin im Speziellen, die wirklich jeden Tag sich beschwert hat, was das da wäre. Und das war so eine, die war vorher im Ausland, in Thailand bei einer Produktion.
Mhm.
Und Thailand-Produktion, also wer so Reality-TV kennt, der kennt bestimmt so
Szenarien. Da fahren die krass auf, ne?
Da sind die halt, ne, Thailand, sind die irgendwie am Strand, wo, weiß ich, weißer Strand und strahlend blauer Himmel und türkises Meer. Also wirklich so paradiesig. Das soll es ja auch am Ende sein bei dieser Reality-TV. Und die haben halt ihr Hotel da auch. Das heißt, die haben Hotel, die haben da irgendwie Leute, die werden da irgendwie von vorne bis hinten gepampert. Auslandsproduktion ist ultra brutal, will ich gar nicht irgendwie kleinreden. Also jeder, der da mal war, sagt, du brauchst danach einfach 2 Wochen Urlaub, weil du bist völlig am Ende. Aber das Essen muss wohl, die servieren dir da wohl richtig krank.
Da muss man aber, muss man natürlich dazu aber auch sagen, das ist halt auch sehr viel günstiger als in Deutschland.
Ja.
Und
es ist ein brutaler Job. Also man soll das gar nicht, für mich, bevor ich Vater geworden bin, stand das mal im Raum, wo meine Lehrerin-Freundin dann auch so ein bisschen so, da bist du dann am Strand arbeiten.
Das ist komplett scheiße. Ist
wirklich, Auslandsproduktion ist unfassbar brutal. Ja. Also das ist wirklich so, dass da, also ich habe Geschichten gehört von RedakteurInnen und Redakteure, also auch Leute von der Produktion, die da wirklich im Hotelgang einfach heulen und zusammenbrechen, weil der Stress, der Druck, das alles
viel zu krank ist. Weil der Apfel war nicht knackig genug.
Und weil der Apfel dann auch noch nicht knackig
dann war zu viel.
Also deswegen will ich jetzt gar nicht so drauf rumhangen, aber ich finde, wenn du dann nach Deutschland wieder kommst und dich darüber beschwerst, dass die Melone jetzt nicht gerade von der Palme gefallen ist.
Da muss man aber auch...
Melonen auf Palmen, nicht, aber dass die Kokosnuss...
Ich glaube, die wachsen auf dem Feld.
Die wachsen auf dem Feld.
Also auf dem Boden.
Aber
also,
weißt du, dass die Melone jetzt nicht gerade aus dem Hintergarten von Thailand kommt oder die Kokosnuss nie... Also die Kokosnuss jetzt nicht von der Palme fiel in hört.
Ja.
So, das sollte man irgendwie... Da fällt
irgendwie, ja, die Currywurst von der Palme.
Da fällt die Currywurst von der Palme. Das sollte man im Hinterkopf haben. Und irgendwie, da fehlte mir so ein bisschen Dankbarkeit. Also da habe ich oft das erlebt, dass ich mir gesagt habe, ja, okay, es ist jetzt nicht das 3-Gänge-Sterne-Gourmet-Essen. Aber ist halt jetzt auch gut. Bei der aktuellen Produktion, auf der ich bin, muss ich sagen, da war jeder Tag ein Treffer.
Was man aber noch dazu sagen muss, ist eigentlich,
richtig
bei diesen Auslandsproduktionen, die ja oft dann auch so Reality-Scheiß sind, das ist natürlich auch so als, wenn du da hinter den Kulissen arbeitest, an sehr vielen Gewerken auch eine hohe Belastung, weil du einfach so emotional ausgebeutet wirst. Weil du machst ja, also dein Job ist es ja die ganze Zeit quasi dich mit den Emotionen anderer Leute zu beschäftigen, die quasi künstlich die ganze Zeit angefacht werden. Also
ich glaube, wenn ihr euch diese das ist,
und deswegen je nachdem, ist es auch so
arbeitest.
Scheiß und deswegen bin ich so habe ich so eine Abneigung gegen diese Reality-Formate, weil natürlich auch quasi Leute aus der Redaktion dafür arbeiten, da jede kleinste Emotion auszubeuten. Und 24/7 guckst du den Leuten ins Leben rein. Du guckst denen ins Arschloch, während die duschen. Und da musst du dann irgendwie irgendwelche Listen führen. So, da ist ein geiler Shot, wo jemand irgendwie, keine Ahnung, nicht aufgepasst hat und der Nippel rausgeblitzt ist. Da weint jemand und so. Mhm. Und das fährst du dir den ganzen Tag rein. Und bist dann auch noch teilweise so mit dafür verantwortlich, dass die Leute die ganze Zeit in so einer Ausnahmesituation sind, weil die auch die ganze Zeit en masse Alkohol eingeflößt bekommen und das dahingestellt bekommen.
Habe ich einen differenzierteren Blick aus dem Grund, weil das, was du beschreibst, das gibt es. Das muss man auch nicht kleinreden. Das ist existent. Bei den Produktionen, die ich dabei... Also ich muss dazu sagen, ich mache aktuell kein Reality-TV. Ich habe in der Vergangenheit an solchen Formaten schon mitgearbeitet, an einer ganz anderen Stelle. Und ja, das ist verroht. Und das, was du beschreibst, gibt es, aber es ist nicht flächendeckend.
Ja.
Ich glaube, das muss man verteidigend dazu sagen. Und da gibt es natürlich Leute, wo du dir denkst, okay, den Job, den du hier gerade machst, den machst du mit Teufelshörnern und du hast ein bisschen zu viel Freude daran, gerade jemanden emotional zu brechen. Auch das gibt es.
Übrigens.
Aber das ist nicht, will ich dazu sagen, ich will da auch ein bisschen den Berufsstand verteidigen, dass ich sagen möchte, das ist nicht jede Produktion, das ist nicht jede Redaktion.
Ich meine nur quasi, also insbesondere bei diesen Reality-Auslandssachen
ist es halt
in einem größeren Maß so, als jetzt quasi, wenn du nicht wenn du hier produzierst. Aber da vielleicht, nee, das hebe ich mir noch auf.
Ja, also wie gesagt, kurzum, ich möchte das nicht verteidigen und schönreden, was du gesagt hast, weil das gibt es und das finde ich auch verwerflich. Ja. Ich habe aber auch andere Dinge erlebt. Das sind positive Dinge, das sind negative Dinge. Das ist auf jeden Fall nicht schwarz und weiß. Was man auch dazu sagen muss, ist halt auch ein wichtiger Punkt. Es gibt wirklich Grenzsituationen. Es gibt aber auch Situationen, wo man sagt, okay, du hast halt da ein Klientel, mit dem du arbeitest, die das bewusst eingehen, die da bewusst drauf Bock haben, die ihre Karriere darauf bürsten, wo du weder Alkohol noch sonst irgendwas in diesen Raum reingeben musst, damit solche Dinge eskalieren, sondern da gibt's Leute, die machen das einfach beruflich, die haben ihre Karriere darauf aufgebaut, die werden dazu nicht angestachelt, die gehen da hin und erzählen da ihre Geschichte. Es wird konsumiert, man kann da Kritik dran üben. Und wie gesagt, das, was du sagst, ist richtig. Das, was ich mit gemeint habe, war aber auch Leute, die gar nicht am Inhalt basteln, sondern einfach dort das Organisatorische machen. Ja. Die brechen genauso zusammen, weil das eine unfassbare Arbeitsbelastung ist.
Und in Thailand gibt es halt auch keine Currywurst. Und wie wir wissen, ist die Currywurst der Kraftriegel der.
Genau, und dann ist halt auch. Dann ist
halt dann auch hast du halt auch ein Problem, wenn du wochenlang deswegen auf Zero Currywurst läufst. Ne?
Möchte ich das nochmal, bevor jetzt Leute irgendwie in die Kommentare hacken, es ging ja eigentlich um Essen, kurzum, dass solche Sachen verwerflich sind, keine Frage, dass man da Kritik üben kann, ist klar und sollte man auch, das will ich gar nicht verteidigen. Aktuell bin ich da, bin ich nicht in solchen Sachen involviert, bin auch gerade in Deutschland und das Catering bei mir auf Arbeit, wenn ich dann mal auf Produktion bin, ist immer wirklich überraschend gut. Also die, was die auffahren, das war immer saulecker. Aber was ich nicht verstehe bei Catering, ich weiß nicht, ob das bei deinen Fernsehproduktionen auch so war, Sellerie. Wieso packt man überall Sellerie rein?
Sellerie ist Umami. Das ist, was meinst du jetzt konkret? Also sag mir mal ein Beispiel, wo Sellerie drin war, wo du gedacht hättest, finde ich scheiße.
Ich mag kein Sellerie.
Ja.
Und in jedem Gericht hast du diesen Sellerie mit reingeschnitten.
Also sag mal ein Gericht jetzt, was du gegessen hast.
Oh, lass mich überlegen.
Dass ich mir das so ein bisschen verbindlichen kann.
Weiß ich nicht. Das sind ja auch, man muss ja auch dazu sagen, da gibt's ja jetzt nicht irgendwie Kartoffeln und Schnitzel, sondern wir reden da so von Gerichten von so Schupfnudelauflauf mit Übrigens, bei meiner Produktion aktuell ist alles vegetarisch und niemand beschwert sich. Hm. Das finde ich ganz cool, weil es halt auch einfach saugut schmeckt.
Ja.
Jetzt hast du mich kalt erwischt. Was wäre denn so ein Gericht?
Also, weil ich finde, bei Sellerie ist das Ding.
Sellerie-Schnitzel finde ich ganz schlimm.
Sellerie-Schnitzel finde ich geil. Aber Sellerie kann ich verstehen, wenn man nicht mag. Aber Sellerie gibt ja so eine Umami-Note.
Mhm.
Und Sellerie ist so die Basis für die italienische Küche. Also ist das, ich glaube, so Frito heißt das. Lass mich kurz googeln, sonst komm ich mir jetzt blöd vor. Das ist ja Sellerie. Sellerie, Zwiebeln und Karotten. Genau, so Frito.
Oder du hast so richtig geile so Nudelauflauf, richtig geil, und da ist Sellerie mit drin.
Ja, ist doch übel geil. Weil das ist so die, also da sind aber wahrscheinlich auch Zwiebeln und Karotten drin, oder?
Aber ich, ja, weiß ich nicht. Also es
weil das ist so manchmal die an
Stellen, wo ich mir
Geschmacksbasis.
Denke,
und da kann man gerade bei vegetarischer Küche sehr viel rausholen, wenn man so ein Sofrito macht.
Mhm.
Und darauf das einfach basiert. Aber was natürlich die große Tücke ist beim Catering und auch generell die große Tücke bei der Kunst der Spaghetti Bolognese, ist, dass du den natürlich gut durchkochen musst. Und wenn ich ein Gericht mit Sellerie mache, dann verspreche ich dir, dass du später den Sellerie nicht als Bestandteil ausmachen kannst. Was natürlich bei Catering das Problem ist, dass du so große Mengen kochst und das nicht so kontrolliert dann garen kannst und dass da vielleicht mehr vom Sellerie noch drin bleibt und größere Stücke.
Ich finde es total eklig. Also ich pull's mir raus, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zur Produktion gehe. Die machen das zum Beispiel, die bestellen sowas und sage, hey, bei wem habt ihr hier das Catering bestellt und was macht denn der Sellerie auf meinem Teller?
Ja.
Sondern es wird an den Rand gelegt und der Rest wird sich schmecken.
Ich finde auch, so meckern ist okay, wenn das so hingeschissen ist. Also wenn du merkst, du hast halt da so einen Pappteller und da kommt dann so ein Löffel komplett trockener Reis drauf, der so gar nicht aneinander pappt, weißt du, dieser eklige Catering-Reis.
Ja.
Ich weiß bis heute nicht, wie man den zubereitet. Ich habe noch nie in meinem Leben so beschissenen Reis gegessen.
Den hatte ich aber noch
der
nie.
Der ist wirklich, das ist schlimmer als so Kochbeutelreis, wirklich. Und wenn dann da einfach nur so ein soßiges Gericht, irgendwie so ein Butter Chicken oder sowas, was aber auch nicht geil gemacht ist, so draufgepappt wirst, dann hast du diesen trockenen Reis mit irgendeiner Scheißsoße. Das regt mich dann schon auf, weil ich mir da denke, so für das Catering, da fließen so Unsummen. Und dann gibt's vielleicht jemanden, der da halt gut vernetzt ist und der kriegt dann halt die Catering-Jobs. Und dann muss man da aber so eine Scheiße fressen. Und man ist halt den ganzen Tag da. So, man kann, man hat nicht die Möglichkeit zu sagen, na, dann gehe ich halt mal eben zum Supermarkt und hol mir was. Sondern, keine Ahnung, gerade wenn du so halt bei so diesen großen Studioproduktionen bist, du bist halt wirklich teilweise einfach 14, 15, 16 Stunden halt da am Set. Und da ist einfach Feierabend. Da schaffst du es nicht irgendwie mal kurz irgendwo hinzufahren oder noch zu Meal preppen. Also so, ich habe meistens so Produktionsstrecken gemacht, da hat man dann so irgendwie 2 Wochen jeden Tag so 12 bis 14 Stunden. Wenn du Glück hast, mal kürzer, wenn du Pech hast, mal länger. Und es gibt dann so 1, 2 Off-Days so
ja, dazwischen. Ja.
Und da ist dann einfach Essig. Und dann da finde ich so, also so eine Grundqualität von Essen wäre schon cool, wenn die gesichert ist. Und das ist jetzt gar nicht so, dass ich, da muss jetzt nicht, müssen jetzt nicht die fancy Gerichte sein. Von mir aus esse ich jeden Tag eine okaye Bolognese. Aber manchmal hat man wirklich das Gefühl, das ist so hingeschissen. Wo ich aber auch gar nicht den Mitarbeitern einen Vorwurf machen will. Oder wo du auch merkst, der Wareneinsatz ist unfassbar scheiße. Also wenn du wirklich so einfach merkst, so die Qualität von dem eingekauften Essen ist einfach trash. Da denke ich mir dann schon so, für das Geld, was da hinter den Kulissen fließt und wie viel Geld, also wie wenig Geld man teilweise bei diesen Jobs verdient. Also ich habe da schon teilweise für 150 Euro am Tag gearbeitet für irgendwie 14 Stunden oder so. Das ist dann ja quasi eigentlich unter Mindestlohn.
Schon.
Und dann arbeitest du dich halt kaputt und dann denke ich so, ja, so ein bisschen Lebensqualität dazu. Auch so, ich finde auch so eine kleine Aftershow-Party, bin ich auch salzig, wenn die nicht stattfindet. Wenn du dich da 2 Wochen kaputt gearbeitet hast und dann gibt's irgendwie keine coole Aftershow-Party, da bin ich dann auch immer jedes Mal sehr traurig gewesen.
Also ich habe auch brutale Strecken erlebt, gerade bei mir auf Arbeit finde ich es ganz cool gerade so, da ist es recht entspannt. Aber ja, das muss man wollen. Ich sage, also das ist ein Job, den muss man wollen, weil der ist schon... der ist schon brutal und der ist schon hart. Also
ich habe wirklich auch die dreckigsten Jobs gemacht. Ne? Ich habe teilweise irgendwie so 2 Wochen am Stück jeden Tag LKWs leer gemacht und so.
Ja.
Und das ist wirklich, ja.
Also ich glaube, das ist ein Job, den man schnell mal unterschätzt und denkt, das ist irgendwie cool und Halligalli und macht ja irgendwie Freude. Macht es auch, ja. Du hast irgendwie coole, lustige Momente. Aber am Ende ist
es halt auch... Was macht ja auch auf Dauer total kaputt.
Ja.
Naja, kommen wir mal wieder zurück zum Hobby, würde ich sagen.
Zurück zum Hobby.
Weil das Catering beim Krefeld Major, das war wirklich außergewöhnlich stark. Und wie gesagt, checkt da mal aus. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Das wird, glaube ich, wieder ein sehr cooles Turnier. Ich hatte da letztes Jahr sehr viel Spaß. Und ich freue mich darauf, dass das so mein erstes Ding in der 11. Edition wird. Ich weiß noch gar nicht, was ich spiele.
Ich hätte richtig Bock. Also ich müsste halt Ultramarine spielen, weil was anderes hätte ich nicht.
Ja.
Aber es wäre mir auch völlig egal, weil ich glaube, ich hätte Bock auf das Event und weniger Bock auf irgendwie Outmaxed-Liste. Und es wäre so, wir probieren einfach mal aus, Moment für
mich. Ich hätte übelst Bock, Tau zu spielen, aber das kriege ich nicht hin.
Das wird viel zu knapp.
Ja.
Ja, ich hätte mega Bock, aber ich würde dann halt irgendwie mehr einfach entspannt 2000 Punkte Ultramarines klicken und dann rein, weil was anderes hätte ich auch nicht da. Und fürs Huxley will ich halt meine roten Korsaren das erste Mal spielen, aber da weiß ich noch nicht, wie es aussieht. Also
gibt es eigentlich wieder die Pfeiler?
Ich glaube, Games Island führt die seit dem 13. Guck mal rein, weil wenn... Kommen heute die Punkte? Heute Mittwoch?
Nee, heute ist Dienstag. Ja.
Da würde ich morgen mal in die Punkte gucken und dann würde ich mal bei unserem Partner Games Island reinshoppen.
Denn da bekommt ihr mit dem Code GEILMANN 3% Rabatt auf eure Warhammer-Bestellung und 10% Rabatt beim Tabletop-Verkauf. Ja. Übrigens, Tabletop-Verkauf, übel cool. Müsst ihr mal reingucken, da könnt ihr gebrauchte Modelle kaufen. Ich wollte jetzt noch nicht, Salim, will ich nicht verraten jetzt. Gleich. Und Da schaut doch mal rein, weil da könnt ihr echt richtig fett Geld sparen, wenn ihr euch eine Armee zusammen kaufen wollt. Mhm. Und wir machen da bald auch mal ein kleines Video, wo Salim euch zeigt, wie man Modelle entfärbt und die vielleicht so ein bisschen restauriert.
So ein Restaurant.
Ja.
Ich kann schon wieder nicht reden. Restaurant. Jetzt habe ich einen Spaß gemacht und jetzt habe ich mein Kopf einfach.
Gerade fürs kleine Hobbybudget ist das eine sehr gute Möglichkeit, sich eine Armee zusammenzuklicken.
Und es funktioniert überraschend gut. Es ist es geht schnell.
Ja.
Besonders wenn ihr eine elektrische Zahnbürste habt, dann geht es zack, zack, zack. Und spätestens, wenn ihr das nochmal neu grundiert habt, das Modell, dann sieht man eigentlich nicht mehr, dass es... Ja. Das Einzige, was euch abhanden kommt, ist vielleicht der Bastelfaktor. Aber wenn ihr sagt, ich habe sowieso keinen Bock zu basteln, ich will einfach normalen, beste Leben.
Es gibt auch manchmal Sachen im Gussrahmen, die ein bisschen günstiger sind.
Und das, ja.
Oder so unvollständige Sachen, wenn ihr ein Diorama bauen wollt oder so. Habe ich zum Beispiel auch gesehen, da gab es so Galapox Infected, aber da waren dann halt ein paar Modelle nicht drin oder sowas. Also sowas findet man da auch, so ungewöhnliche Anzahlen und so. Ja, ich musste gerade übelst aufstoßen. Dann kam mir dieser Kommentar in den Kopf mit: Warum trinkt ihr die Blöcke eigentlich? Ihr müsst immer nur aufstoßen.
Man darf sich da nicht verunsichern lassen. Hier, komm.
Es gibt jetzt auch für unsere Steady-Supporter, oder ich hoffe heute, also ich hatte das ja letzte Woche schon angekündigt im Podcast, es ist wohl technisch ein bisschen komplizierter, das einzubinden, aber es sollte eigentlich im Laufe jetzt dieser Woche, also der letzten Woche für euch, oder dieser Woche, also dieser Woche für euch im Podcast, sollte der eigentlich dann irgendwann online gehen. Also da könnt ihr dann auf Steady, werde ich ihn dann posten, da bekommt ihr dann 15% beim Tabletop-Verkauf und ich glaube 5 oder 6% bei GameStop. Ich meine sogar 6%. Das werde ich noch erfahren, wenn ich den teste, wenn er da ist.
Mhm.
Aber ja, da bekommt, könnt ihr noch mal ein bisschen extra sparen, wenn ihr Steady-Supporter seid. Deswegen schaut auch sehr gerne mal bei Steady vorbei. Wir sind gerade dabei, so im Hintergrund auch nach Räumlichkeiten für Battle Reports zu suchen und so. Und so ein kleines Steady-Abo würde uns sehr dabei helfen, dass wir ein klein wenig finanzielle Absicherung haben und was anmieten können und so. Ja. Aber die Pfeiler ist wieder am Start. Ich glaube, boah.
Also, wenn du bestellst, bestell gleich mit. Also, ja. Unbedingt.
Ich wollte eigentlich nichts
kaufen. Ich habe ein paar Streams gesehen und da haben die auch schon gesagt, naja, drei Defiler spielen wird schwierig in der 11. wegen Punktanpassung. Aber ich glaube, die meisten werden zwei spielen. Ich glaube, auch bei Kings of the Hill wurde das mal getroppt. Also ich habe das in verschiedenen Streams, habe ich das schon gehört. Und ich glaube, Defiler werden immer noch cool sein. Und es ist einfach ein krasses Modell. Und ich glaube, so als Centerpiece, einen muss ich mindestens mitnehmen. Das heißt, um einen komme ich
nicht. Aber du hast noch gar keinen, ne?
Ich habe noch gar keinen.
Ja, ich habe schon Bock eigentlich. Ich überlege mir das mal. Wenn morgen die Punkte da sind, klicke ich mal ein bisschen rum.
Ja, und dann klicke ich mit, dann schicke ich dir mal meine Liste und dann nicken wir uns zu und dann shoppen wir richtig krank rein.
Weil ich glaube, das große Problem ist, für die 11. Ich habe mir übrigens Rahmen aufs T-Shirt gekleckert. Ultra scheiße. Am großen Drehtag hier. Das große Problem ist, glaube ich, für mich meine Red Corsairs-Liste. Ich habe das Gefühl, die wird einfach erst sein in der 11., weil ich zu wenig Bewegung da drin habe. Mir fehlt da so ein bisschen so ein schnelles Element. Und irgendwas muss ich da auf jeden Fall umstellen noch. Ja?
Ja, das, was ich zu Hause habe, ist jetzt auch nicht besonders schnell. Also ich habe halt...
Ich wollte es dir nicht sagen.
Du wolltest es mir nicht sagen.
Ich wollte dich beschützen davor.
Du wolltest mich davor beschützen?
Ja.
Dass ich jetzt komplett reinscheißen werde mit meiner Liste, die ich jetzt habe?
Nee, die wird super toll. Sind richtig, richtig stark, ja. Nein, wir werden es sehen.
Würdest du jetzt keine Chosen mehr spielen?
Doch.
Ja, dann habe ich doch alles richtig gemacht.
Aber ich glaube, man braucht so ein bisschen, also so, wenn die Pfeiler, wahrscheinlich zwei, aber es kommt auf die Punkte an. Lass uns da weniger drüber reden, weil das ist jetzt voll outdated, weil wenn der Podcast rauskommt, sind die Punkte eh schon da.
Okay. Ja, aber wir können ja kurz darüber reden, dass ich jetzt 15 Chosen habe. also zwei Einheiten, einmal mit Abaddon und einmal mit Blackheart
ja.
und den Maelstroms und du sagst mir so, ja, was Arsch.
Nee, ich glaube, es ist cool.
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wie die Arsch sind.
Ich glaube,
kein komplett anderes
nein.
Spiel.
Nein, ich glaube, das Ding ist, man braucht halt so ein paar mobilere Elemente einfach,
ja,
deswegen. Damit man halt die Distanz überbrücken kann. Weil das ist in dem Sinne...
Das habe ich schon bedacht, aber ja. Da habe ich ja so alles, was Jump-Pack hat, ist ja auch auf dem Maltisch.
Ja.
Also ich habe ja, deswegen habe ich ja noch nicht die 2000 Punkte fertig, aber es klang jetzt gerade so, wie alles, was du jetzt gebastelt
nein.
hast an Chosen, ist Arsch.
Nein.
Mehr habe ich ja nicht.
Ich meine, man muss ein bisschen umdenken. Weil so diese Wand von Chosen, die funktioniert auf WTC-Gelände, glaube ich, super gut. Aber jetzt ist halt alles sehr offen. Und das habe ich schon beim Warhammer Open gemerkt. Da habe ich ja auch an dem Samstag richtig krank auf den Sack bekommen. Weil da war das Gelände ja relativ offen. Und ich glaube, so ist das Gelände in der 10. generell eher. Also, dass man halt so größere Distanzen überwinden muss. Und dazu kommt halt noch, dass Ruins Marauders ja Disruption ist. Und man da auch ein bisschen drüber nachdenken muss. Was ist los?
War ein bisschen viel.
So. Dass man da auch ein bisschen drüber nachdenken muss, was man mit den Primary-Missionen macht.
Mhm.
Und
aber gut, ja. Mal unabhängig davon... erstens, als wir das Gelände ja einmal im Layout jetzt aufgebaut haben gerade,
ja.
Habe ich auch kurz so darüber nachgedacht, okay, das wäre halt jetzt die Gelände, also das wäre die Aufstellungszone. Wo versteckst du da 2D-Pfeiler?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das wird nämlich
das
auch
muss man
uns
gleich nochmal angucken, ja.
Also einen Defiler habe ich schon in der Ecke gefunden, wo ich ihn hinstelle, wo er safe ist in der ersten Runde. Der zweite wird dann schon spannend, weil du hast ja noch eine restliche Armee.
Man müsste sich mal die Bewegungsreichweiten angucken, ob man gut über diese, also aus diesem Staging rauskommt.
Ja.
Ich glaube, wenn man mit einem Move mit dem Defiler die mittlere Ruine erreichen kann, dann ist es richtig geil.
Ja.
Aber wenn nicht, dann hast du, glaube ich, ein Problem, also wenn du so weit hinten stehen musst. Aber ich habe auch in so ein paar Reddit-Posts gelesen, dass so safest Deployment schon eigentlich so oft der way to go ist, aber dafür muss ich wirklich mal selber spielen. Vielleicht spiele ich auch einfach Emperor's Children mit 2 Defilern. Weil ich habe ja ein bisschen was an bemalten Emperor's Children und da könnte ich vielleicht mal was dazu machen und dann noch einen Defiler.
Wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen und ich muss auch sagen, was ich bin ja auch ein optischer Spieler. Ich mag ja so Optik-Sachen. Was ich schon sehr, sehr gut finde, sind so die neuen Raptoren.
Ja.
Und die neuen Warp-Talents. Und ich habe ja in meiner aktuellen Liste habe ich auch schon mal 2x5 Raptoren drinstehen. Weil ich finde die eigentlich ganz cool so. Mit ihren 3 schweren Waffen, die sie drin haben. Und dann haben die ja noch einen Mutanten drin, also einen Besessenen, der noch mal ein bisschen mehr Attacken reinbringt. Also ich glaube, ich kenne ja von Space Marines nur so 5 Intercessor, die sie so benutzt. Da stinken, also gegen Raptoren stinken die schon ab.
Und dann, da muss man, glaube ich, mal gucken, was die ja jetzt an Punkten kosten.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja.
Ist halt die Punkte kosten. Weil ansonsten, ich glaube, gerade so was im Backfield rumschimmelt und die Home-Ruine beschützt, kriegen Raptoren, glaube ich, in der Regel einfach weg.
Ja.
Das ist ja meistens so, das, was da rumpümmelt, also so 5 Intercessor, die sind tot.
Wobei man aber auch sagen muss, ich glaube, die Home-Ruine ist
ob
sehr
die noch
viel
wichtig
irrelevanter
wird.
Geworden. Ja.
Also, es sind so viele Unbekannte, aber als wir da so ein bisschen drüber geredet haben, weil es gibt ja so ein neues Detachment für einen Punkt, was halt so viel um diese Warp-Talents und Raptoren sich dreht.
Ich glaube, es ist nicht das Murder-Talent, ist es Murder-Talent? Auf jeden Fall dieses Raptoren-Warp-Talent-Detachment.
Weil das wäre natürlich auch was, da lasse ich mich gerne zu hinreißen, dass ich mir nicht nur eine Box hole, jetzt um auf 2x5 zu kommen, sondern dass ich ein bisschen mehr Boxen hole.
Ja.
Und da
aber
so
da wird, also wenn du das, wenn du dieses Murder-Talent-Detachment spielst, dieses Einpunkte Detachment, dann willst du, glaube ich, Warp Talents haben.
Auf jeden Fall. Ja, weil die ja plus 1 cool kriegen Lands im Angriff. Für alle, die nicht so drin sind, aktuell ist es so, dass Warp Talents, die haben sehr, sehr viele Attacken mit -2 und 1 Schaden.
Ja.
Und also die haben ja die Krallen und machen dann zack, 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 so ein bisschen Wolverine-Style. Und die haben Abidauni, nachdem die was getötet haben. Das heißt, du gehst irgendwo rein, hackst die kaputt und jumpst halt wieder weg.
Ja.
Was halt für mich als Ultramarine-Spieler ein Playstyle ist, der mir völlig fremd ist. Was natürlich reizvoll ist, den mal auszuprobieren. Dass du halt einfach so gerade so Einheiten, mit denen dein Gegner Punkte scored, ja. Actions macht. Dass du ihm die halt einfach versuchst wegzunehmen, indem du halt reinjumpst und wieder rausjumpst.
Ja.
Und dann sehen die halt mörderisch gut aus. Also es sind halt einfach saucoole Modelle. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich hin wollte mit meiner Rede. Ja, genau. Deswegen sind die cool. Und mit dem neuen Detachment kriegen die halt nochmal plus eins.
Ein Stratagem haben die,
genau.
Womit die Lands
kriegen
bekommen.
Kriegen die Lands.
Und das ist ziemlich stark, weil die dann in ihre präferierten Ziele, also so in die Key-Targets, verwunden die dann halt in größere Sachen auf vielen statt fünfen,
mhm.
also in viele, und in viele kleinere Sachen dann auf zweien statt dreien.
Ja.
Und das ist halt immer ein massiver Boost, weil die halt noch Twin-Linked haben. Genau, das ist eigentlich ist quasi dieses Stratagem plus der Fakt, dass das Detachment Purge to Foe als Force Disposition mitbringt, ist eigentlich quasi schon das, warum man das spielt. Also der Rest mhm. ist eigentlich relativ
und
egal.
Purge the Foe ist halt für alle, die das gerade nicht auf dem Schirm haben, ist angelehnt, glaube ich, an das
ja, das heißt angelehnt. Wie die das alte heißt einfach, Primary-Mission,
genau,
aber es ist halt so viel mit Killpoints.
Genau, du killst eine Unit und kriegst dafür Punkte.
Ja.
Aber die, die Größe der Unit ist irrelevant. Es zählt eine Unit einfach.
Ich habe mich da noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Also
weil
ich
das denke, würde halt voll einzahlen in das, du jumpst irgendwo rein, dann killst du die 5 Scout von deinem Gegner, ja. jumpst wieder raus, kriegst dafür Punkte, jumpst wieder rein. Also es arbeitet dann viel mit so Rapid Ingress Moves.
Ja.
Und ich hätte Bock drauf. Dann ist halt die Frage, brauche ich dann halt noch einen Abaddon mit Saint Chosen oder pumpe ich
ja,
dann
der
noch
ist, glaube ich, dann zu teuer, wenn du so
ja.
quasi viel auf dieses Warp-Tailern-Ding gehst.
Oder mache ich einen 10er Chosen-Block mit Euron Blackheart.
Ja.
Dann fliegt halt Abaddon raus und dafür geht's halt viel in die Jump-Pack-Units.
Ja, also um dann nochmal kurz was zu den Force-Positions zu sagen, weil wir jetzt auch das ein bisschen angeschnitten haben. Ich habe mich damit noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, weil halt das Deck, also mhm. weil wir quasi zum Zeitpunkt jetzt der Podcast-Aufnahme das Deck noch nicht da haben natürlich. Und ich weiß, das ist auch schon geleakt und so, man kann das überall angucken.
Kann
aber
man?
Ich will mir, ja, das ist, glaube ich, auf Deutsch ist das schon irgendwie in der Woche vor den Core Rules geleakt.
Ach so.
Ja, an dem Wochenende. Aber ich will mal abwarten, bis ich das komplett in der Hand habe und mich dann in Ruhe damit beschäftigen und dann machen wir da auch noch Content zu.
Mhm.
Also dann vielleicht machen wir so ein Ranking-Video, so die besten Force, also so die Force Dispositions in einem Ranking, irgendwie sowas.
Mhm.
Also da kommt, da machen wir auf jeden Fall was. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir halt leider quasi auch alles erst zum Release haben, hat es immer ein bisschen versatzt. Da müsst ihr leider immer ein bisschen drauf warten aktuell. Aber wenn dieser ganze Start of Edition Kram rum ist, dann ist ja auch die Aktualität nicht mehr so, ja, dann fühlt man sich nicht mehr so gehetzt. Ich habe das Gefühl, vielleicht immer so ein bisschen über die aktuelle Gefühlslage zu reden. Ich fühle mich im Moment so gehetzt von dem Editionsrelease. Weil es passiert so viel, es gibt so viele Themen, die man gerade behandeln könnte. Aber da, wo das Material fehlt, oder die Zeit fehlt, oder der Raum fehlt, oder das Gelände fehlt und so. Und wir müssen jetzt einfach mal so Step by Step so Dinge abarbeiten, damit wir das alles ans Laufen bekommen. Deswegen machen wir auch gerade hier das Gelände, damit wir einfach eine eigene Platte haben, damit wir einfach die Möglichkeit haben, schnell zu sagen, wir packen die jetzt mal aus, wir zocken was darauf, wir können daran Beispiele drehen und so. Ja, und es ist gerade alles so ein bisschen anstrengend, weil viel so zwischen den Stühlen passiert einfach. Und ich hoffe, dass wir so bis Ende des Jahres an so einen Punkt kommen, wo wir einfach ein bisschen geregelte Abläufe kommen, dass wir einfach so, hier ist noch Scatter. Dass wir irgendwie einen kleinen Hobbyraum haben, wo man einfach jederzeit sich ausbreiten kann, Sachen auspacken kann, Sachen abfilmen kann. Hier.
Was?
Das hast du mir so weggeschnappt. Ich wollte das so gerade nehmen.
Ach so, sorry, habe ich gar nicht
drauf geachtet. Dann genommen.
Nimm das bitte.
Das hat sich mir so gut angefühlt.
Ich wollte es dir nicht wegnehmen.
Und genau, ist gerade ein bisschen anstrengend, weil man halt so viel irgendwie aufbauen, abbauen, hin und her fahren muss und so. Mhm. Ich hoffe, dass wir da so nach und nach jetzt uns das erarbeiten, dass wir alles ein bisschen mehr convenient machen. So Quality of Life-Verbesserungen.
Ja.
Und ja, aber jetzt, wir starten jetzt ein paar coole Formate und so. Ich bin da sehr, sehr hyped und sehr zuversichtlich für das Jahr. Aber es wird noch ein bisschen ein kleiner Marathon, der zu absolvieren ist.
Also, ja, es ist sportlich.
Ja.
Sportlich, und ich glaube, deswegen habe ich auch ein bisschen Schiss, dass Berlin, mein erstes Turnier, dass ich da einfach das nicht fertig kriege. Ich meine, notfalls kann ich immer Ultramarines aus dem Kasten nehmen.
Ja.
Und die spielen. Aber das ist irgendwie nicht mein Ansatz. Ich habe schon Bock, irgendwie die roten Korsaren zu spielen, aber dann kommen irgendwie noch Orks jetzt, die ich quer einschiebe, weil wir haben ja das vier Generäle-Ding.
Ja.
Am Ende werde ich gar keine Zeit haben, so viele Warp-Talents zu spielen, dann hole ich mir einen Landraider, sprühe den einmal an, steck da den Abaddon rein und dann Abfahrt.
Ja. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also, ja. Ich meine, wir haben da ja auch heute so ein bisschen drüber gequatscht. Das ist ja das erste Mal tatsächlich, dass wir, also wir haben schon mal so einen längeren Tag gemacht, aber da haben wir dann größtenteils gepodcastet.
Ja.
Das war noch, bevor wir jetzt diese Umstellung vom Kanal gemacht haben. Und das ist jetzt so der erste Tag, wo wir wirklich mal so einen ganzen Tag einfach Hobby filmen können, ne? Oder wo wir so an so einem Projekt einfach groß arbeiten. Da haben wir heute auch so ein bisschen drüber gesprochen, was so unsere Zukunftspläne sind und so.
Das
dass wir schon echt Bock haben, Bock, das ja, hier ein bisschen noch cool, nach vorne ja. zu feuern. Und
damit so
der Optimalfall wäre natürlich einfach, dass man Salim irgendwann so vollständig ins Boot holen kann. Aber jetzt ist erstmal überhaupt die Hürde zu überwinden, dass wir den Raum finanzieren können und dass ich so halbwegs safe bin bis Ende des Jahres, damit ich einfach schon mal so ein bisschen vorarbeiten kann. Und einfach Zeit habe zum Schneiden und so viele Videos zu machen und so. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was passiert. Also wir planen einige große Sachen. Aber jetzt reden wir auch sehr viel so, jetzt teasen wir auch sehr viel. Das ist jetzt auch wieder Quatsch.
Ja,
die ganze Zeit zu sagen, big things are coming.
Das stimmt, aber wir haben die vor und ich glaube, man muss das auch ein bisschen sich selber sagen.
Aber lass uns doch mal ganz kurz mal zum Abschluss.
Sind wir schon am Abschluss?
Hast du noch irgendein Hobbythema? Ich glaube, wir haben schon relativ lange gepodcastet, ne? Kannst du das erkennen, was da steht?
50-50.
50-50?
Ja.
Ah, dann haben wir noch gar nicht so lange gepodcastet.
1:24.
Ach so, doch, dann haben wir schon eine Weile gepodcastet. Hast du denn noch ein Hobbythema, was dich beschäftigt?
Was mich beschäftigt?
Ja.
Nö, weil ich habe jetzt hier irgendwie Gelände, ich habe richtig Bock. Ich glaube, ich werde es mir privat auch nochmal holen, damit ich halt zu Hause eine Platte habe. Ich bin gerade, das habe ich so ein bisschen verplant, als wir die Boxen aufgemacht haben, ist mir aufgefallen, dass in den Killzone Vulkus, ist ja eine Spielplatte mit dabei, also so eine Pappplatte.
Ja.
Und dann habe ich die abgemessen und habe festgestellt, das ist ja 50-50, also es ist die Hälfte von einer 2000-Punkte-Platte.
Ja.
Ich habe mir überlegt, ob ich mir halt für zu Hause so einen Teppich hole. Also so eine Matte, so eine Spielmatte. Das Gelände
fällt auseinander, weil du es nicht geklebt hast.
Ja, Sauerei. und dann habe ich festgestellt, dass das halt geht und kann mir das mit nach Hause nehmen. Und ich habe jetzt schon mal die Platte für zu Hause, wo ich halt sagen kann, ich mache halt eine Platte zu Hause, die ich halt einfach auf dem Küchentisch aneinanderlege, halt zweimal die Vulkos. Und jetzt fehlt halt nur noch das Gelände dazu. Und da habe ich ja durch die, ne, steht ja hier die Hälfte.
Ja.
Und die andere Hälfte werde ich mir vielleicht nochmal das Vulkos, wenn ich es dann noch sehen kann, nach all dem hier, nochmal holen. Und dann habe ich meinen All-Time-Traum, den ich hatte bisher, nämlich 2000 Punkte zu Hause aufstellen können, habe ich dann erfüllt.
Ja.
Weil wir haben jetzt auch hier die Neopren-Sachen, hast du ja hier. haben wir ja jetzt. Das heißt, wir können eigentlich das dann auch die Layouts legen und loszocken. Also alles ist irgendwie so ein bisschen bereit. Alles ist so, kann jetzt losgehen.
Aber besonders, wenn wir fertig sind mit dem Gebäuden, dann wollen wir ja eh auch nochmal die andere Volkusbox machen. Damit wir noch, also im Endeffekt machen wir dann ja noch zwei Volkusboxen quasi nach dem Gelände.
Das wird jede Menge, ja.
Aber
willst du es heute noch machen?
Heute noch, ja. Nein. Wenn wir die Platte fertig haben.
Ach so, okay.
Damit wir dein Gelände austauschen können. Damit wir dein Privatgelände quasi austauschen können. Die immer zusammen haben, die Platte. Ja. Aber ja, wir haben noch...
Was machen wir heute noch?
Also ich glaube, wir können gleich mal so ein bisschen noch antesten mit Grundfarben. Ich meine, wir haben jetzt Viertel nach fünf. Wir sind jetzt gleich fertig mit dem Bürsten. Ich würde sagen, wir testen dann mal an so einem kleinen Teil nochmal so ein bisschen die Grundfarben an. Und dann machen wir einen Deckel drauf für heute.
Okay, dann sind wir besser dran als gedacht.
Ja.
Und ich finde auch, das ist ein schöner Grauton. Also ich glaube, wenn wir hier fertig sind, haben wir richtig schönes Gelände. Und das muss ich auch nochmal dazu sagen, wir haben es ausgepackt. Und das Erste, was uns einfach beim Basteln schon aufgefallen ist, und da sind wir uns, glaube ich, einig, GW-Gelände ist schon geiles Gelände.
Ja, das ist einfach cool. Ja.
Das bockt halt einfach. Mache ich jetzt hier direkt die Celestine.
Würdest du die auch so bürsten?
Ja, oder?
Weiß nicht, vielleicht würde ich die so ein bisschen... Ich meine, du kannst es deine Celestine. Kannst du gerne rumprobieren, wie du willst.
Was hattest du vor?
Vielleicht so ein bisschen eher so airbrushen und dann nochmal so ein bisschen Textur drauf bürsten oder so. Weil die ist ja wirklich dann so Vollstein. Die ist ja nicht so wie die Ruinenwände, ne?
Ja.
Aber mach, wie du meinst.
Nee, ich hätte die jetzt gebürstet.
Fühl dich jetzt nicht davon
ab. Weil die kriegt auch noch Moos und Zeug.
Ja.
Ja, ich glaube, wenn du hier die Kerzen rot machst und diese kleinen, ich weiß nicht, ob ich hier die kleinen Männchen da drin, die habe ich nämlich bei meinem Exorzisten, habe ich die in diesem hellen Cremeton gemacht.
Ja.
Dann kannst du die hier schon einfach, ja, wieso nicht?
Ja.
Ist ja auch Stein, soll sich auch gut einfügen.
Aber lass uns nochmal kurz auf ein allerletztes Thema zurückkommen, ganz schnell am Ende. Wenn wir noch gerade die letzten Bürster machen. Du meinst ja vorhin am Anfang, du hast mit dem Rauchen aufgehört. Wie lange ist das jetzt eigentlich her?
Boah, das ist...
Also vielleicht ist es auch so ein Service, vielleicht so ein kleiner Service-Hinweis für...
Mein Sohn wird jetzt bald zwei, also über zwei Jahre ist es auf jeden Fall. Und es war schon mit der Schwangerschaft, dass ich gesagt habe, okay, wenn meine Partnerin nicht rauchen kann, dann rauche ich halt auch nicht. Und ich habe ja damals schon irgendwie E-Zigarette umgeschwungen und ich war halt immer so ein Stressraucher. Ja. Also immer, wenn ich gestresst war, habe ich geraucht.
Ja, weil ich habe jetzt auch relativ aufgehört mit dem Rauchen. Also ich habe ja so, ich habe ja früher, als ich noch im, also auch wo wir vorhin bei dem Thema waren, als ich noch beim Fernsehen gearbeitet habe, da habe ich wirklich sehr viel geraucht. Also das heißt sehr viel. Ich glaube, ich war immer noch so eher am unteren Ende, aber schon viel. Also so, ich würde sagen, so eine halbe Packung bis Packung mal, war schon mal dabei bei so Drehtagen. Was jetzt für meine Verhältnisse damals auf jeden Fall viel war. Und ich habe das jetzt so die letzten Jahre, irgendwie hat sich das so nach und nach abgebaut. Ich hatte eigentlich jetzt fast nur noch so mal auf dem Turnier oder so beim...
oder
an so einem Freitagabend, wenn man so unterwegs ist oder so, geraucht habe. Aber ich habe jetzt irgendwie immer mehr gemerkt, es fuckt mich nur noch ab. Es nervt mich nur noch. Ich habe überhaupt keinen, es macht mir nicht mehr so viel Spaß. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass ich nie wieder in meinem Leben eine Zigarette anfasse. Eventuell wird das nochmal passieren, wenn man einfach so irgendwie dran gewöhnt ist. Und das ist so ein Teufelszeug, wie tief man so da in diese psychologische Sucht reingezogen wird. Ne? Weil ich habe ja jetzt, so keine Ahnung, jetzt die letzte Zigarette habe ich vielleicht geraucht vor 2-3 Wochen oder sowas. Das heißt, ich habe jetzt ja keine körperlichen Entzugssymptome. Aber man ist dann doch trotzdem, wenn man irgendwie unterwegs ist und Leute rauchen und so, da kriegt man schon Bock. Ich glaube, das geht auch niemals so richtig weg, oder?
Tatsächlich ist es bei mir weg. Das hatte ich früher. Also ich hatte das unfassbar lang. Ja. Dieses Leute rauchen und deswegen muss ich halt, habe ich das Bedürfnis mitzurauchen. Ja. So ein typisches Beispiel, man ist irgendwie in einer Bar, man geht irgendwie mit den anderen raus, man ist irgendwie gerade auf einer Party, ja, alle gehen irgendwie rauchen und man raucht halt nicht mit. Das war am Anfang super krass, dieses Gemeinschaftliche ist bei mir komplett raus. Das letzte Mal habe ich gedampft, E-Zigarette war beim Raccoon, das habe ich mir geholt, muss aber auch sagen, das war so erstes großes Turnier,
ja,
und das war so vor dem ersten Spiel und ich dachte, ich muss jetzt also nichts beweisen, aber es war so, was kommt jetzt auf mich zu, welcher, ja, Gegner ist das, was funktioniert meine Liste, und ich muss auch sagen, das hat mich komplett geläutert, das Turnier, weil ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich gar nicht mehr jetzt auch bei dem Huxley. Klar will ich irgendwie eine coole Liste spielen. Klar will ich irgendwie was Cooles machen.
Ja.
Also jetzt nicht komplette Trash-Liste. Aber ich sag mal so, mein letztes Spiel auf dem Raccoon war gegen Selim, der einfach einen Hammer vor dem Bunker hingestellt hat. Und dann habe ich, das war wirklich das letzte Spiel, wo ich so das Gefühl hatte von, na, schau mal einer an, da ist jemand mit einem Hammer vor Bunker auf einem Turnier mit voller Überzeugung und wir zocken das, wie wir es auf einem, in einem Hobbyraum zocken würden.
Da musstest du nicht mehr rauchen.
Und da hatte ich dann so das Gefühl, ich habe mir vorher so viel Stress gemacht mit, ja, funktioniert meine Liste, habe ich meine Regeln, funktioniert Warhammer für mich auf Turnierebene, und jetzt bin ich an dem Punkt so, vorher hätte ich dir jetzt nie gesagt, ob Krefeld würde ich einfach meine Ultramarines mitnehmen und es ist egal, was ich mir da reintippe. Mhm. Und ich wäre auch nicht an dem Punkt, wo ich sage, naja, nehme ich einen Defiler, vielleicht spiele ich zwei, vielleicht komme ich da mit 10 Warp Talents an, vielleicht wird es total totarsch. Ist alles egal, sondern einfach hingehen und zocken. Und das hatte ich nicht und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich beim nächsten Turnier so dieses nervöse Rauchen habe, weil, ja, ich war ein bisschen aufgeregt und nervös beim...
Ich nehme mir das jetzt vor. Also ich habe ja nicht dieses nervöse Rauchen, ich habe eher dieses Gesellschaftsding, mhm, dass ich schon Bock kriege, wenn ich die Leute wieder draußen mit den Zigaretten stehen sehe. Und so, dann denke ich mir so, boah, jetzt so eine Kippe reinfahren, das irgendwie macht Bock. Aber ich werde mir das jetzt vornehmen für das nächste Turnier, weil ich habe es jetzt so gut geschafft, das aus dem Alltag rauszukriegen, dass ich auch auf dem nächsten Turnier nicht rauchen werde. Vielleicht ist das ja auch für unsere Zuhörer eine kleine Inspiration, mitzumachen. Wir können es ja trotzdem draußen treffen und nicht rauchen. Weil nicht rauchen ist immer geiler. Ich habe das wirklich jetzt gemerkt, auch so beim Warhammer Open habe ich tatsächlich sehr wenig geraucht. Mhm. Und wirklich auch mal einen ganzen Tag gar nicht. Und das war einfach cool, weil die Lebensqualität steigt einfach.
Ja.
Es ist einfach, also überraschenderweise, mhm, es ist einfach geiler, nicht zu rauchen und sich nicht die ganze Zeit das Zeug reinzudonnern. Ja. Dann hat man einfach, also der Körper macht einfach mehr Spaß an so einem Wochenende.
Voll.
Und das, genau, nehme ich mir jetzt auch mal vor für dann die Turniere im August und kann das euch auch mal nahelegen, ob ihr das nicht auch mal vielleicht mitversucht. Witzigerweise, weißt du, was für mich das größte Argument war, nicht mehr zu rauchen?
Nee.
Mich hat das irgendwann krank genervt, abhängig zu sein von so einem Produkt, was mir so überteuert verkauft wird, quasi. Mhm. Ich meine, wir spielen doch alle Warhammer, also ist ein bisschen jetzt
schlechter Vergleich. Ich wollte gerade sagen,
aber okay. Ich habe mir irgendwann so diese Zigarettenschachtel angeguckt und mir gedacht, da sitzt halt irgendein Konzern, die machen gerade einen Haufen Kohle damit, dass ich mir völlig die Gesundheit zerschieße. Und es bringt mir wirklich eigentlich gar nichts und es ist irgendwie scheiße, davon so, also dass so Spaß und Lebensfreude so viel abhängig ist von diesem Scheißprodukt.
Ja, und
so,
weil du dir
was mir keine, ja, Freude macht, was ich einfach nur wegrauche und dann ist die Packung leer. Das ist keine Warhammer-Figur, wo ich irgendwie mich hinsetze und geil was kreativ mache und dann das am Ende hinstelle und ich habe was mit meinen eigenen Händen geschaffen, sondern ich habe einfach nur diese Scheiße aufgeraucht und mir geht's schlechter so.
Ja.
Und dafür gebe ich denen noch Geld und bin so abhängig von so einer uncoolen Firma.
Ja, und ja, man darf nicht drüber nachdenken, wie viel Warhammer das am Ende gewesen wäre, wenn,
ja,
du es nicht,
genau,
gemacht hättest. So am Ende, ja, des Monats, wenn du dann einfach mal guckst, was hast du da irgendwie kaputt geraucht, so an Geld, denkst du so,
Ja.
Hätte auch irgendwie...
Dass da mal ein Kill Team Boykus Set.
Ja, hätten nochmal schön Raptoren sein können.
Ja.
Die, mit denen du länger Freude hast und die dich nicht krank machen.
Ich meine, überleg mal, wenn ich früher, ne, beim Fernsehen, so, keine Ahnung, wenn ich einen Monat hatte, wo ich auf Produktion war, ich, sagen wir mal, es im Schnitt habe ich dann eine halbe Schachtel am Tag geraucht.
Mhm.
Weiß nicht, wahrscheinlich haben die so, was haben die gekostet? So 2,19, 18, 20, so 7 Euro? Oder waren die schon teurer? 7, 8 Euro?
Mhm.
Sagen wir mal 8 Euro, dann sind das 4 Euro am Tag, das sind 120 Euro im Monat.
Ja.
Das ist eine Comet Patrol einfach.
Ja, ja, ja. Und jetzt ist es auch, also für mich kommt sowieso nicht mehr in Frage, weil klar habe ich ultra stressige Tage so,
ja.
Und ultra stressige Momente, gerade mit als Vater, wo ich mir denke, boah, das ist wirklich so Produktion oder dann mit Kind und da bist du wirklich am Limit. Ich merke es halt auch körperlich gerade,
ja.
Dass ich sage, ich bin happy mit meinem Leben, so ich bin happy, wie alles läuft. Ich bin super zufrieden mit meinem Job. Ich bin super zufrieden mit Adeptus Geilmann, mit meiner Familie. Das ist alles irgendwie gerade in einem guten Spot. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mental durchhänge, aber
ja.
Körperlich. Ich merke einfach, dass mein Körper sagt, mach mal halblang. Also ich merke so körperlichen Stress und denke mir dann auch so, ja, früher hast du dann halt im Auto gehockt und das ganze Auto hat irgendwie nach, weiß ich nicht, Mango-Fruit gerochen, weil du das irgendwie zugequalmt hast in so einer Art Hotbox. Und jetzt denke ich mir so, selbst wenn ich im größten Stress bin, ich kann gar nicht rauchen, weil das Letzte, was ich will, ist, dass mein Sohn sieht, wie ich qualme.
Ja.
Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt mal raus in den Garten und qualme mal eine oder dampf mal einen weg. Weil ich mir denke, so, der wird damit in Kontakt kommen, der wird das sehen, das ist unvermeidlich, weil ich da halt auch schon irgendwie so, weißt du, auf dem Weg zum Kindergarten, man sieht halt einfach andere Menschen, das ist halt einfach so, das ist eine Lebensrealität. Aber ich merke halt so, ich habe ein Rasiergerät und rasiere mich damit, der sieht das zweimal. Dann habe ich, das ist halt wie so ein, also ist nicht gefährlich, ist halt so hier.
Einfach so ein normaler Rasierer,
so eine Haarschneidemaschine.
Ja, ja.
Eine Haarschneidemaschine, mit dem ich meinen Bart trimme. Das heißt, es ist jetzt für ihn nicht gefährlich und der hat sich das mal genommen und ich war nicht dabei gewesen, das hat Anni mitbekommen, die hat dann gemeint, komm mal her und dann kam ich um die Ecke ins Bad und da hatte der das und war dann so, Papa rasieren.
Ja.
Das heißt, er sieht, ah, Papa rasiert sich. Und dann nimmt er das Gerät und macht es nach.
Ja.
Und da will ich nicht wissen, was in seinem Köpfchen vor sich geht, wenn ich dastehe und qualme.
Ja.
Da ist.
Ich glaube, das wird auch unterschätzt, wie viel Kinder so wahrnehmen und so adaptieren und wie das so normalisiert wird für die, wenn die so diese Tätigkeiten so sehen quasi.
Ja. Und
deswegen finde ich, also was ich wirklich das Schlimmste finde, ist, wenn Leute so einen Kinderwagen schieben und eine Kippe rauchen, dann denke ich mir so. Würde ich, also das Rauchen in aller Liebe, auch wenn ihr irgendwie nicht aufhören wollt oder so, also natürlich wäre es besser, aber irgendwie dann so am Kinderwagen eine Kippe rauchen, das finde ich wirklich kacke.
Also man muss dazu, also statistisch gesehen, Kinder von Rauchern werden selben Raucher, das ist die Statistik, muss dazu sagen, meine Eltern haben nie geraucht, das heißt, ich bin außerhalb dieser Statistik oder ich bin halt so der Ausreißer, das heißt, es kann so oder so laufen. Aber das ist nichts, was ich in meinem Haushalt haben möchte.
Ja.
Und deswegen
gibt's. Sag mal, es schadet nicht, wenn es nicht da ist.
So, ja, es ist nichts, was ich in meinem Haushalt haben möchte. Und wie gesagt, meine Partnerin, die habe ich auch rauchend kennengelernt.
Ja.
Und wir sind beide Nichtraucher. Und sie hat auch gesagt, also mit der Schwangerschaft, du hast mich zu einem besseren Mensch gemacht, ne? Kein Alkohol mehr, kein Rauchen mehr. Aber ich ziehe dann halt auch mit. So, ich habe von Anfang an mitgezogen. Und es ist nur zum Benefit. Und wenn ich dann nach Hause komme und ich bin ultra hart gestresst, dann hole ich mir meine Entspannung tatsächlich...
Mit dem Pinsel.
Ich wollte gerade sagen, indem ich mit meiner Partnerin eine Serie gucke, aber ja, auch mit dem, auch mit dem Pinsel. Und indem ich halt sage, komm, ich treffe mich mit dir und ich kleister hier die Celestine. Und ich dachte mir gerade, das ist total scheiße, wie das aussieht. Aber umso mehr ich bürste, umso besser wird's. Ich rette die noch.
Ja.
Und dann gucken wir, wie wir weiterkommen.
Ja.
Wie lange haben wir aufgenommen? 1:08. Gerade eben stand noch 1:24. Oder ich
Nee, ich glaube, du siehst das falsch.
Ich sehe das falsch, okay. Ja,
weil wir haben auf jeden Fall länger geredet. Aber nochmal, vielleicht da direkt nochmal einmal zu diesem Thema. Falls ihr solche Themen auch spannend findet. Ich meine, die sind jetzt nicht so komplett hobby-related. Ich glaube, das warst du, ne?
Ja, ist Verzeihung, es ist vielleicht Familie, ja.
Ja.
Ach, rede Verzeihung, ja.
Komisch, ne? Falls ihr solche Themen auch spannend findet und vielleicht die, auch wenn die jetzt nicht komplett Hobby-Thema sind, sondern man so ein bisschen so einen Hobbybezug herstellt, wie zum Beispiel, dass jetzt das, also dass dieses Stressrauchen vielleicht für dich auch ein bisschen abgelöst wurde durch dann eine Figur anmalen oder sowas, dass man dadurch damit gut kompensieren kann, was so ein Hobby alles kann. Lass das gerne mal da, weil ich habe auch schon überlegt, ob wir vielleicht mal so ein paar Mental Health Themen mit Hobbybezug aufarbeiten wollen.
Ja.
Weil wir haben ja tatsächlich auch in unserem Umfeld eine Person, die wir ein bisschen interviewen können dazu.
Da denke ich so oft, kann das Fachwissen zu machen. Ja.
Ich will jetzt nicht den den Titel butchern, weil ich kenne mich nicht so gut aus und ich will nicht 100, also will jetzt nicht quasi die Person angreifen, aber sie hat auf jeden Fall einen Doktortitel in einer psychologischen Richtung. Jetzt habe ich es möglichst neutral formuliert, ohne auf die Fresse zu
kriegen. Und du hast mir das ja schon erzählt und das ist so rent-free in meinem Kopf. Seitdem du mir das erzählt hast, wollte ich dir die Idee auch schon mal pitchen, zu sagen, ich mache einen Fragekatalog und wir gehen halt in so eine Runde, wo man wirklich dann mal so Themen besprechen kann. Also ich hatte da schon ganz viele Sachen in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne mal fragen, das würde ich mal gerne erzählen oder
was für mich so zwei Themen sind, die auf jeden Fall so
mental bei mir mit einem
im Kopf rumgeistern, ist das erste, warum ist Warhammer eigentlich so gut für die Mental Health?
Mhm.
So ein bisschen damit auch aufgezogen, so warum ist ein Hobby eigentlich gut? Also was warum solltest du einem Hobby nachgehen? Was bringt dir das für Vorteile? Das mal so aufzuschlüsseln. Ich meine, viele Sachen davon liegen auch ein bisschen auf der Hand. Aber ich finde das auch schon nochmal interessant, aus einer professionellen Perspektive so ein bisschen aufzuarbeiten, was so die fachlichen Dinge sind, die man daraus zieht. Und vielleicht auch, wie man mit so diesem Hobby-Burnout-Thema umgeht, was, glaube ich, auch für einige so ein Thema ist. Warum wird man eigentlich immer genervt von seinem Hobby und hat dieses Hobby-Burnout-Phänomen, dass man keinen Bock mehr hat, Sachen anzumalen, dass man irgendwie die Freude daran verliert und was man da quasi auch mal aus so einer psychologischen Sicht irgendwie dagegen tun kann oder warum das überhaupt passiert und das ein bisschen zu ergründen. Ich glaube, das ist ganz spannend. Dem werden wir uns auf jeden Fall mal nach diesem ganzen 11. Editions-Release-Zeug und so, werden wir uns dem auf jeden Fall mal annehmen.
Ja, hätte ich richtig.
Ganz oben bei mir auf der Themenliste.
Da wollte ich, aber cool, dass du es von dir nochmal aus ansprichst, weil da wollte ich tatsächlich auch nochmal mit dir quatschen, weil ich hatte genau die Idee, weil wir mal so, wie das so ist, so, ey, ich kenne da jemanden oder hey, wir waren ja mal auch dort zugegen und da hast du gesagt, ja, da könnten wir vielleicht auch mal was machen und seitdem denke ich darüber nach und denke mir auch, das ist super spannend, weil ich auch letztens ein Video gesehen habe, da hat jemand, englischsprachiger Kanal, der auch Hobby macht, also auch Warhammer und der dann meinte, der hat halt PTSD, also posttraumatische Belastungsstörung und der meinte so, in seinem Kopf ist unfassbar viel los durch seine Erkrankung und er meinte aber in dem Moment, wo er einen Pinsel in die Hand nimmt und einfach mal 2 Stunden irgendwie Space Marines mit Farbe zuklatscht, ist halt Stille und Ruhe.
Ja.
Und das finde ich unfassbar spannend, dass das halt irgendwie so ein Ding ist, was ich auch aus eigener Erfahrung kenne und ich glaube, dass man da auch nicht alleine ist. Ich glaube, vielen geht das so, dass wir machen es ja aus einem Grund, das Hobby. Es muss jetzt auch nicht immer den diebsten und krassesten Hintergrund haben.
Ja.
Oder das Hobby muss nicht immer irgendwie der Lebensretter sein. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass es für viele genau das ist. Es kann ja auch einfach sagen, so, nee, ich habe keine mentalen Probleme, aber nach einem harten Arbeitstag, anstatt mir irgendwie die 8. Kippe in meinen Schädel reinzukrachen, male ich halt hier meine Elder.
Ja.
Das ist schon ein cooles, spannendes Thema. Also schreibt da gerne mal rein.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich glaube, was ich auch super gerne mal aufarbeiten würde, ist, warum werden Leute schlechte Verlierer? Also wie kommt so diese Saltiness zustande?
Ja.
Das ist, glaube ich, nochmal was nicht ganz so auf der Hand. Also doch, vielleicht auch, aber ich glaube, da kann man cool ein bisschen was zu machen.
Mhm.
Ich würde sagen, hast du noch was? Sonst machen wir jetzt mal einen Deckel drauf.
Dann machen wir
jetzt
einen Deckel drauf.
Auch gerade fertig mit Bürsten. Mhm. Ich schnapp mir noch mal kurz hier die Steady Supporter. Wo haben wir sie denn? Hier. Also, zum Schluss noch vielen Dank an unsere Steady-Supporter und da insbesondere die Captains und Veteranen, die schon am Start sind. Und zwar Peter, Dennis, Alexander, Sascha, Kevin, David, William.
Vincent, David, Nils, Reinhold, Wotzenmeister, Tobias und Jan. Vielen Dank.
Also dann nehmt auch mal schön den Pinsel Dankeschön. In die Hand. Ja. Und wir sehen uns die Tage.
Ciao. Dann, ciao.